schlugst wie ein Blitz in mein Leben. In einem Moment war's passiert, hast keine Warnung gegeben.
Herzlich willkommen, eine neue Folge Zelluleute. Kaum sind zwei Wochen vergangen und da sind wir wieder. Und wir haben wieder einen besonderen Gast und einen Gast, den ich bewundere und ein wenig neidisch bin, alleine auf seine unglaublich, wahrscheinlich größte T-Shirt-Sammlung im Nerd-Bereich, die es in Deutschland gibt, weil er es irgendwie hinkriegt, jede Woche ein saugeiles T-Shirt zu posten. Aber er ist vor allem vielen bekannt von seinem sehr geilen, nerdigen YouTube-Channel, der Blitz. Und da haben wir ihn auch, den Blitz, bei uns. Hallo Blitz!
Moin Moin! Ich muss sagen, mit deiner Intro, da dachte ich erst, du sprichst von jemand anders, aber eigentlich war ich ziemlich sicher, dass ich der einzige Gast bin. Aber ja, das war, schönen Dank. Also bin hier zwei Schuhnummern groß gewachsen gleich.
Aber deine T-Shirt-Sammlung mal kurz, die du ja auch fast blogmäßig und wahrscheinlich auch auf derblitz.de sieht man die auch, oder nicht?
Nein.
Nur deine Facebook-Freunde?
Facebook, Twitter und Google Plus. Okay. Ich hau das überall auf den Social Networks raus. Ich hatte sie früher auf der Webseite und daher kommt auch die Nomenklatur, mit der ich das benenne. Das heißt ja immer Casual Friday und dann KW für Kalenderwoche und dann halt welche Woche und welches Jahr. Ja. Das habe ich eigentlich auch nur gemacht, weil als ich es auf der Webseite hatte, hatte ich es immer nur Casual Friday genannt und irgendwann ist die Datenbank mehr oder minder explodiert, weil zu viele Posts den gleichen Namen hatten.
Aber wie groß ist dein Kleiderschrank oder schmeißt du die direkt danach in Abfalleimer?
Ja, quasi sofort werden die entsorgt. Also jedes T-Shirt, damit ich es auch nicht waschen muss und so. Nein, der Witz ist tatsächlich, ich habe das ganz clever gemacht eigentlich. Als ich anfing, hatte ich unheimlich Übergewicht, da war ich XXL. Da habe ich alle möglichen Fotos gemacht mit den T-Shirts, dann habe ich mal entspannt 20 Kilo abgenommen oder sogar ein bisschen mehr und dann brauchte ich L. Das heißt, alle XXL-T-Shirts konnte ich entsorgen und hatte dann nur noch L, die musste ich alle neu kaufen. Und jetzt habe ich wieder zugelegt, sodass ich mich jetzt bei XL befinde, sodass ich quasi alle L wegwerfen kann. Siehst du,
also... Du schmeißt sie dann auch echt weg, oder? Ich meine, also eigentlich muss man, wenn man abnimmt, ich habe das auch gemacht, alle Übergröße-Sachen sofort wegschmeißen, damit man sich auch wirklich bestraft, wenn man irgendwann, wenn sie einem wieder passen würden.
Genau, das ist das Unglückliche, deswegen hatte ich, nachdem ich wieder zugenommen habe, nichts mehr anzuziehen gehabt. Also war nicht clever, das ist auch nicht gut. Ich werde auch wieder versuchen, was dagegen zu tun. Aber deswegen platzt mein Kleiderschrank nicht aus allen Nähten, weil ich halt wirklich Gutes damit getan habe mit den T-Shirts, die ich dann halt entsorgt habe.
Okay. Jetzt kommt Carstens Einsatz eigentlich zu sagen, dass man deswegen am besten überhaupt nie abnehmen sollte, weil einem dann die T-Shirts immer passen. Den hattest du doch schon auf der Lippe. Komm, Carsten, sei ehrlich.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mich freue, dass er dabei ist, denn ich kannte ihn jetzt schon, weiß ich nicht, seit den 90ern, denn da wurde ich auf der A2 in der Höhe von Hannover geblitzt. Gott. Ach Mann, ey, der war so gut. Ich weiß auch nicht. Den hast du auch bestimmt noch nie gehört, oder? Und noch zu den T-Shirts kann ich nur sagen, ich hab ein Simon the Sorcerer 1 T-Shirt. Und ein Creative Labs Sound Blaster EAX T-Shirt.
Also pass auf.
Beneidenswert.
Damit hast du Simon the Sorcerer 1 T-Shirt. Sind nämlich Größe S. Also ich glaube nicht, dass die mir jemals passen werden. Warum ich sie behalten habe, grundsätzliches Problem, ich kann nichts wegschmeißen.
Dein Simon the Sorcerer T-Shirt, Carsten, gibt es wahrscheinlich auch auf eBay für 2 Euro. Weil der Carsten hat mal die Anekdote, müssen wir erzählen, als wir über seltene DVD-Sammlungen gesprochen haben, hatte Carsten mal welche DVD als wahrscheinlich...
Die StarCraft 1 DVD.
Genau. Und dann haben wir im selben Cast, glaube ich, noch bemerkt, dass man die echt für 2 Euro auf eBay hinterhergeschmissen bekommt. Ne?
Ja, so war aber nicht doch. Meine ist viel teurer.
Genau, natürlich. Noch eine Sache, bevor wir in das normale Geschehen eingehen. Und zwar hat der Carsten, wie viele ja mitbekommen haben, mir letzte Folge den Film The Guest ans Herz gelegt. Und zwar mit den Worten, den kannst du dir bestellen. Wenn er dir nicht gefällt, dann gebe ich dir das Geld oder sowas. Ja,
ja genau. Zu dem Wort stehe ich übrigens immer noch.
Okay. Ich will aber dein Geld nicht. womit aber auch schon ein bisschen verraten war, was ich von dem Film halte. Ich muss zu deiner Verteidigung, ja, Geschmäcker sind verschieden, muss ich sagen, dass es viele Leute gibt, ja, die diesen Film total cool finden und auch Leute, deren Filmgeschmack ich durchaus schätze, ja, also von anderen Podcasts, Bloggern etc. pp. Ich fand den Film, ich habe so viel erwartet, als wenn ein Film oben drauf sagt, eine Mischung zwischen Born Identity und Terminator, ja, dann erwarte ich zum Ende einen unglaublichen Reveal wie in diesem Film. Und ich war halt voll enttäuscht. Ich fand den Schauspieler uncharismatisch. Ich bereue es jetzt nicht, dass ich die Blu-ray mir gekauft habe. So schlimm ist es nicht. So schlecht war der Film nicht. Aber ich habe irgendwie am Ende, habe ich echt gesagt, das war es jetzt ernsthaft? Und diese Szene ganz am Ende, ja. Ja. Die haben wir ja schon bei, wie heißt der, bei Leon, der Profi, und bei tausend anderen ähnlich gearteten. Ja,
aber zu meiner Verteidigung, nur um das kurz zu verteidigen, muss ich sagen, ich kannte diese Information nicht. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich, es wäre ein Drama von einem Typen, der irgendwie im Krieg war und jetzt eine Familie besucht. Und das alles, was sich danach entfaltet hat, war für mich so irgendwie... WTF, was passiert denn jetzt? Und die ersten 20 Minuten des Films bin ich immer noch der Meinung, werden auch super straight gespielt. Also,
ja.
Und das ist ein normales.
Fängt auch super an.
Ja, und dann dreht er sich halt so um. Und das fand ich irgendwie super faszinierend. Aber naja, was soll man machen?
Lange Rede, kurzer Sinn, was wir zwei jetzt machen, ist, dass es mal wieder Zeit ist für die Stimme des Volkes. Ja? Und zwar, wie du mir, so ich dir, habe ich einen Film letzte Woche gesehen.
Okay.
Mit meiner Frau. Ich habe letztes Mal, als wir den Podcast gemacht haben, hört ihr mich noch?
Ja. Ah,
ich glaube, jemand hat. Ich höre nämlich jetzt keinen Hintergrund. Nein, mach wieder ruhig, das war angenehm.
Auf jeden Fall. Ich dachte, ich klinge mich jetzt aus. Wenn du anfängst, von deiner Frau zu sprechen, dann mache ich auf.
Nein, wir haben einen Film geguckt und zwar habe ich das letzte Mal, während des Casts mir ein Paketchen bestellt. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang eines Jahres gerne Google nach den besten Arthouse-Filmen oder Independent-Filmen des vorigen Jahres, weil die verliert man eher aus den Augen. Bei so Blockbustern, die man irgendwie ausgelassen hat im Jahr vorher, ist es nicht so schlimm, die begegnen einem irgendwann im Mediamarkt im Krabbelsack. Aber in diesem Falle ist es da meistens so, dass die weg sind und da habe ich mir halt so die größten Empfehlungen in den Amazon-Warenkorb gelegt und ein Film hat bei Empire 5 Sterne bekommen und wird als der Film, den man in dem Jahr sehen muss. Und es waren eigentlich nur so 5-Sterne-Bewertungen auf dem Cover und Guardian und überhaupt. Und der Film heißt, Carsten, schreibst du mit?
Ich mache das Handy auf, ja.
A Stranger by the Lake.
Stranger by the Lake. Sekunde, ich muss hier mal von Fakespot weggehen, Amazon.de.
Ich weiß nicht, ob er auf Amazon.de ist. Ich guck mal kurz mit dir.
Stranger by
Genau.
Suchen. Der Fremde am See heißt der.
Genau. Ist ein französischer Film. Und ich möchte über den Film nichts weiter sagen. Ich hätte ihn eigentlich besprochen. Ich möchte, dass du ihn dir anguckst, in normaler Geschwindigkeit komplett anguckst. Was? Also der Carsten guckt auch gerne mal Sachen in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich muss dazu sagen, dass der Film ein paar explizite Szenen hat, die dir vielleicht die Schamesröte ins Gesicht treiben. Aber ja, wenn du den Explizitgrad von Nymphomaniac oder sowas überlebt hast, dann wirst du auch das überleben.
Ich zitiere hier nur kurz eine Rezension, ja. Der Film ist die 8 Euro nicht wert. Leinhafte Schauspieler, langweilige Kameraführung, abstruse Handlung, Film voller Klischees, merkwürdiges Ende. Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Film für mich, aber ich werde ihn direkt mir zunehmen.
Ja, aber lest doch mal die was der hat irgendwie, ich glaube, in Cannes hat der bester Regisseur gewonnen. Also nur so am Rande. Und Toronto Film Festival war er bester Publikumsfilm. Also nicht so hart ins Gericht gehen. Erstmal angucken und dann sehen wir weiter. Aber jetzt kommen wir
Ich weiß schon genau, warum ich ihn gucken soll. Okay, alles klar. zweite 5-Sterne-Rezension. Ich, Philipp, irgendwann müssen wir gemeinsam mal zum Psychiater und dann müssen wir.
Les mal vor, was steht
da? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Die Überschrift von der zweiten 5-Sterne-Rezension, nachdem ich gerade nach 1-Sterne-Rezension gesucht habe, war, und ich hätte es mir denken können, ich habe nicht gut genug drüber nachgedacht, ist wunderbares, Klammer auf, schwules, Klammer zu, Kino. Und da haben wir schon gedacht, alles klar, Philipp, ich weiß nicht, was du denkst, aber ist okay, ich gucke ihn mir an. Das glaube ich, die vierte schwule Filmempfehlung, die ich jetzt schon von dir bekommen habe.
Nein,
ernsthaft Gedanken.
Mein wunderbarer Waschsalon, ich will dich auch ein bisschen ärgern, mein wunderbarer Waschsalon ist der andere gewesen, aber Rocky Horror Picture Show ist einfach ein Klassiker, das hat nichts mit schwulem Film zu tun.
Nein.
Oder? Marco?
Nee, nein.
Blitz, dazu.
Müsstest du dazu was passiert. Sagen? Nee, nein, ist es nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich muss auch zugeben, als ich die schlechte Rezension eben gehört habe, hatte ich mir auch den Namen schon aufgeschrieben. Weil das interessiert mich dann natürlich jetzt auch. Ne?
Aber ich sag mal ganz ehrlich, du musst ihn dir vielleicht nicht unbedingt angucken, also an den Blitz gerichtet. Ich muss sagen, dass ich ein, zwei Mal etwas geschockt zu meiner Frau geguckt habe und gedacht habe, was zum Teufel. Aber, dass der Film, es passiert ein Mord in dem Film irgendwann, dass der Film
mich dann ab dem Moment
schon. Ich wollte gerade sagen, was wird das jetzt?
Aber gut, ich sage nichts alles mehr dazu.
Weg. Ich gucke ihn mir jetzt an und dann ist gut. Während der Aufnahme jetzt hier. Nein.
Darf ich noch mal eine kurze Frage stellen, bevor wir richtig loslegen?
Ja, darfst du.
In der letzten Folge wurde über Sin City 2 geredet, oder?
Ja.
Ihr fandet ihn beide gut, oder?
Ja. Wir fanden ihn wir sind mit sehr niedrigen Erwartungen bin ich da rein. Ich habe ja so eine umsonst Kinokarte, also ich kann immer ins Kino gehen.
Ja.
Und ich habe gedacht, oh, das wird so ein Scheiß und ich kann diese Style-Filme kann ich mir einfach nicht mehr geben, die nur Style und irgendwie keine wirkliche Filmkunst mehr sind. Und irgendwie fand ich das einen spaßigen Ride. Ich bin aber auch kein Verfechter der Comics oder irgendwie könnte da jetzt eventuelle Ungenauigkeiten oder sowas aufzählen. Aber ich bin sehr gespannt, weil das können wir doch gleich als richtig loslegen, was du dazu sagst. Weil,
ja, also ich wollte nicht gleich einsteigen in das Ganze und euch anpöbeln oder so. So sollte das ja nicht laufen.
Nein, sonst ist ja langweilig.
Darfst du doch gerne.
Nein, da gibt es nichts zu pöbeln. Es ist halt nur, ne, jeder hat seine Meinung. Und meine Meinung ist halt, dass der Film nicht besonders gut ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, wie soll ich sagen, die Hauptgeschichte. Also Sin City, A Dame to Kill vor. Wirklich die Geschichte mit Eva Green als die A Dame to Kill For und Josh Brolin im Grunde als der Charakter, den man ja auch aus dem ersten Sin City kennt. Diese Episode fand ich klasse. Selbst die einleitende Episode, die ja wirklich unheimlich kurz ist, das ist ja Just Another Saturday Night oder so, glaube ich, heißt sie, wo Marv nicht ganz genau weiß, wo er eigentlich ist und halt eigentlich nur Leute platt macht. Selbst die ist in Ordnung. Die komplett neu sich aus den Fingern gesogene Episode mit Gordon Levitt. Heißt du James?
Gordon Levitt.
Die zum Beispiel ist ja eine komplett neue Geschichte gewesen. Die fand ich war über. Die war komplett über, meiner Meinung nach. Das ist halt mehr oder minder, hätte man die auch weglassen können. Das war nur dazu da, damit man die alten Charaktere nochmal wieder sieht. Und dann ich glaube, das ist dann ja die letzte Episode tatsächlich mit Jessica Alba und Bruce Willis wieder und so das Ding. Das ist ja auch aus den Fingern gesogen. Die fand ich zum Beispiel halt richtig schlecht. Und gut, das ist natürlich jetzt für mich, ne, weil ich die Comics kenne oder so. Aber für mich war es halt auch einfach über. Was soll das? Du weißt ja ganz genau, worauf es hinausläuft.
Ja, ich ja nicht. Von daher.
Nee,
also ich kannte die Comics auch nicht. Vielleicht war das ja dann wirklich der Vorteil. Denn ich wusste halt auch nicht, worauf es hinausläuft.
Ja, ich sag mal so, das ist ja immer das Problem, wenn dich jemand fragt, hätte man die Comics lesen müssen, ja oder nein. Ich kann ja nicht mehr ohne das Wissen daran gehen. Ich habe die Comics gelesen. Und für mich ist jetzt zum Beispiel einfach, ich gehe in den Film und möglicherweise rede ich mir das ja auch ein. Ich erkenne aber, bilde ich mir jedenfalls ein, einen Qualitätsgefälle, sage ich mal, zwischen den Sachen, die tatsächlich auf den Comics basieren und den Sachen, die sie sich für den Film aus den Fingern gesogen haben. Also ich bilde mir ein Qualitätsgefälle zu erkennen. Das kann natürlich sein, dass es gar nicht wirklich da ist, sondern dass ich einfach nur so, ich bin elitärer Comicleser und bilde mir ein, wenn es nicht auf dem Comic basiert, dann ist es schlecht. Könnte natürlich sein. Aber meine Meinung war wirklich, ich kam da raus, die auf dem Comic basieren, die waren gut. Die nicht auf dem Comic basieren, fand ich nicht besonders unterhaltsam.
Aber ich finde, so anders würde ich das ja gar nicht, also nicht, dass ich jetzt diese Einteilung gemacht habe. Ich habe aber auch nicht gesagt, hey, was ein Hammerfilm, sondern ich habe einfach gesagt, hey, mir hat der gefallen. Weil ich habe vor allem gehört, ey, was ein Scheißfilm und wie schlecht ist der Film bitte. Und ich bin da rein, habe gedacht, hey, der war doch gut, der war doch okay. Also ich mache mir aus solchen Filmen eigentlich auch nicht viel. Mir hat das 3D gut gefallen, weil es diese Comic-Ästhetik von 2-3 Layers in die Tiefe super gut genützt hat. Ich mag diesen Style, dass das Brillen, wenn einer im Auto sitzt oder so, dann einfach immer komplett weiß spiegeln und so. Die Kugeln, die dann so ins Publikum fliegen. Also die Ästhetik gefällt mir, obwohl ich eben eigentlich kein Fan bin von diesen 300 Ästhetikfilmen, die eigentlich nur Style over Substance sind. Aber gut.
Ich wollte es nur nochmal anbringen, weil ich hatte das gehört, dass tatsächlich, weil ich war so drauf, na, jetzt bin ich mal gespannt. Und tatsächlich beide, also ne, ihr sagtet beide, oh, der war gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und da war ich so, okay, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden.
Das war völlig okay.
Das ist dieses Obligatorische, wenn man zu Hause sitzt und dann pöbelt man Richtung Lautsprecher und sagt so, ihr brennt doch.
Ich kenn's. Ich habe das letztens, wo war denn das? Genau, da hatte ich den Timo, hatte ich ja hier. Und der hat in seinem Podcast was gesagt, wo ich dachte, hey, da muss ich jetzt aber auch mal nochmal nachhaken. Da kenne ich das, was die Leute immer sagen, wenn sie einem schreiben, dass sie am liebsten sich dazuschalten möchten, wenn sie eben mit einem nicht einer Meinung sind oder gerne was ergänzen möchten.
Ja, aber genau.
Roundup, Ladies first oder Gäste zuerst oder wie auch immer oder die Blitze zuerst. Stell doch mal einen Film vor, den du in letzter Zeit gesehen hast oder den du uns einfach gerne näher bringen möchtest.
Also den ich in letzter Zeit gesehen habe, das ist ja relativ simpel. Das war wirklich am Sonntag hier Big Hero 6 bzw. Baymax riesiges Robu-Wabohu, der jetzt eigentlich Donnerstag am 22. ja erst anläuft offiziell. Den habe ich Sonntag in der Vorpremiere gesehen. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ich weiß nicht, ob das eigentlich eine Rolle spielt, weil vorhin sagte Carsten nämlich auch schon Baymax. Hast du ihn auf Deutsch gesehen?
Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen.
Also okay. Dann haben wir also beide Big Hero 6 gesehen.
Klar, ja, also okay. Und ich finde den englischen Titel, muss man auch direkt wieder sagen, da pfeift irgendwer, da zieht jemand in Nebenluft, habe ich das Gefühl. Aber ich finde den deutschen Titel auch irgendwie relativ schockierend. Also weil irgendwie mit diesem riesigen Robo-Wabohu, ich frage mich ernsthaft, wer sich das denn mal ausdenkt. Also, finde ich schon irgendwie schockierend schlimm.
Sehe ich ganz genauso. Ich finde den Titel einen kompletten Schlag ins Gesicht, weil, also ich habe das auch, wo ich dann im Kino war, habe ich das auch auf den Social Networks dann mal kurz rausgepostet, dass ich ihn jetzt gleich gucken werde. Und ich saß da wirklich und war so, ey, wie schreibt man das Ding jetzt? Wie heißt der jetzt? Robotastisches? Fantastisches Robu oder riesiges. Also es ist auch meiner Meinung nach kein griffiger Name. Und aber davon mal ganz abgesehen, tatsächlich, irgendeiner schnüffelt doch hier gerade ganz extrem.
Ja, der Philipp macht extreme Geräusche.
Ich habe mein Mikro gerade ausgehabt, von daher kann es ich nicht gewesen sein.
Ja, aber wir reden doch beide.
Ja, ich Geräusche weiß auch nicht, woher es kommt, aber ich habe mein Mikro gerade ausgehabt.
Okay. Also, ich weiß nicht, wie ihr das sonst so macht, aber ich sag halt einfach, wie das ist. Ich fand den Film klasse, bin aber auch damit natürlich mit anderen Voraussetzungen reingegangen. Ich hatte natürlich den Teaser auch gesehen, den allerersten. Ich weiß es gerade gar nicht. Der allererste Teaser taucht ja so gar nicht im Film auf. Aber halt, wo man denn Baymax sieht und all solche Sachen, dieser aufblasbare, das Michelin-Männchen auf Steroide quasi.
Genau, genau.
Und das war natürlich gleich so, ey, scheiße, das sieht klasse aus. Und für mich als Comic-Fanatiker, in Anführungszeichen, war es dann natürlich, oh geil, das ist eine Comic-Verfilmung. Oh geil, das ist die erste Comic-Verfilmung eines Marvel-Comics von Disney, seitdem Disney Marvel gekauft hat. Das war natürlich für mich dann auch ein ganz großes Ding. Deswegen musste ich den natürlich sehen. Ich sag jetzt, wie das ist. Gerüchten zufolge war der Comic wohl im gleichen Raum, als die Drehbuchautoren das Drehbuch geschrieben haben. Aber das Ding ist nur inspiriert von den Comics. Drauf geschissen, ich fand den Film jedenfalls klasse.
Ja. Also ich muss gestehen, mir hat er auch sehr gefallen. Also ich weiß nicht, normalerweise quatschen wir immer noch so, zumindest reißen so einmal ganz kurz die Handlung an. Ich weiß nicht, wenn ich das kurz übernehmen darf.
Das kannst du gerne machen. Ich spoiler halt so ungern, aber wir können sicherlich ein bisschen was machen. Aber irgendeiner macht echt einen auf Darth Vader.
Aber hallo, das kann auch nur der Philipp sein.
Also nochmal.
Eine Dose aufgemacht und was getrunken.
Ich habe mein Mikro die ganze Zeit aus, während ihr von Darth Vader spricht.
Ja, dann lass es doch mal an. Kurz,
oder ist jemand anders noch in dem Chat vielleicht?
Nee, lass das Mikro mal an und hör uns einfach nur zu. Mal gucken, was passiert.
Okay.
Aber hast du dir gerade eine Dose aufgemacht?
So nein,
tick, nix. Tick, tick auf, nein? Okay,
also achso, dann, das hier, habt ihr das gehört?
Ja,
dann ist
genau
mein Mikro. Das. Warum geht denn dann meine Mute-Schalte nicht? Sag mal, bin ich bei TeamSpeak etwa?
Oh, das falsche Mikro. Oh,
je. Oh man, wo ist denn hier?
Egal. Ich arbeite mit Profis.
Warte kurz, wo kann ich denn bei Dings
Einstellungen?
Ja, habe ich.
Optionen. Und dann, glaube ich, Aufnahme. Ja, Capture vermutlich.
Aber da ist nicht, da ist.
Also und bei mir ist da Yeti.
Aber
ja, und mit solchen technischen Problemen hat auch der Hauptheld zu kämpfen. Und zwar heißt der Typ.
Erstklassig gemacht.
Heißt Hiro Haminada oder so? Oder er hatte. Also okay, vorneweg muss man dazu sagen, der Film spielt in der fiktiven Stadt von San Fran Tokio oder so, richtig?
Nee, so tatsächlich. Sie nehmen das, sie nehmen nicht das T von Tokio, sie nehmen wirklich San Fran Tokio.
Lalalala.
Ja, genau.
Das Philipp, haben wir gehört, Philipp, ja.
Hört ihr mich?
Ja, du hast gerade bla 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 gemacht.
Hä? Sag mal, was geht denn ab? Das Mute geht nicht mehr.
Ja, weiß ich auch nicht.
Erklärt im Nachhinein einiges, würde ich sagen.
Ja, egal. Allerdings.
um nochmal auf den Film zurückzukommen.
Das wäre ja mal was.
Er nimmt halt sozusagen die Architektur oder das hier dieses pyramidenförmige Gebäude und diese Berge und so von San Francisco und ballert da halt ordentlich dick japanische Kultur rein. Mhm. Also, weiß ich nicht, es gibt halt so Sushi-Werbung überall mit so smilenden Sushis und dann in Häusern ist halt so mit japanischen Schriftzeichen Werbung für irgendwelche Geschäfte und all das. Und,
Golden Gate Bridge. Ich sage nur Golden Gate Bridge.
Ja, genau. Die Golden Gate Bridge hat dann halt so, wie soll ich das sagen, so wie bei so einem japanischen Tempel, so Spitzen. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Irgendwie.
Genau, das sind so diese Tore, die man in Japan immer sieht.
Ja, genau.
Die so ein bisschen aussehen, als hätten sie ja Hörner. Also am Ende gehen sie so nach oben. Und so haben sie auch das Design gemacht. Das Design des Films, also wie du gerade sagst, dieser Schmelztiegel aus San Francisco und Tokio, das ist eine Geschichte für sich halt auch. Also das muss man ganz klar, wunderschön gemacht. Aber ja, weiter im
Text. Es gibt auch super dicke Shots, wo man halt wirklich die ganze Stadt so von oben sieht und so. Das ist wirklich toll gemacht. Also da sieht man auch viel. Leider manchmal nur kurz, aber schon so gut. Na egal. Aber die Hauptgeschichte ist halt irgendwie so ein Junge, ja. Und ich habe schon so im Hintergrund eine Vermutung, dass nämlich Disney jetzt immer irgendwie einen Film mit der Zielgruppe Mädchen und danach einen Film mit der Zielgruppe Jungen produziert. Und danach wieder ein Film mit der Zielgruppe Mädchen. Also das ist noch nicht genug evaluiert, da muss ich nochmal dran arbeiten. Aber egal. So oder so, es gibt halt so einen Jungen, der vertreibt sich die Zeit mit illegalen Roboterkämpfen und ist damit auch ziemlich gut. Also der Typ ist ein Wunderkind und so ein Genie und kann halt sehr gut sowohl an Computern als auch an Hardware irgendwie rumbasteln und kann sich da halt irgendwelche Killerroboter zusammenbauen. Diese kämpfen aber nicht gegen Menschen, sondern gegen andere Roboter, gegen Geld. Und er hat wohl selber keinen Bock mehr so richtig auf Schule oder Universität oder sonst was und vertreibt sich so halt seine Zeit mit solchen illegalen Sachen rum, weil anscheinend Roboterkämpfe gegen Geld illegal sind.
Ich hätte einfach gesagt, er verschwendet seine Jugend, aber du kannst die Geschichte natürlich auch komplett nacherzählen.
Ja, okay, sorry.
Das hat der Carsten nicht so drauf.
Ja, gut. Nein, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich meine halt nur, im Grunde ist diese Szene ja nur dazu da, um zu zeigen, er verschwendet sein Potenzial und sein Talent.
Ja, und wie das halt so ist, hat er ein Familienmitglied, ohne zu viele Details zu nennen, die ihn halt so ein bisschen wieder auf die rechte Spur bringen will. In diesem Fall ganz genau, er soll sich halt bei so einer bei so einem Institut für Roboterforschung oder sowas anmelden. Und ja, das macht er dann auch oder versucht es zumindest. Und dann passieren mehrere Hürden. Und naja, das, der Namensgeber von dem Film ist aber halt sein Roboter.
Ich bin übrigens nicht der Schlaufer, wollte ich nur mal sagen.
Aber okay.
Bin ich es, oder?
Ja, also ich höre gerade jemand die ganze Zeit schnaufen und jetzt hat gerade jemand geschnauft, während der Carsten gesprochen hat, ganz extrem, und da habe ich gedacht, ich sage das lieber mal, bevor ich nachher die Kommentare bekomme.
Okay, feststellen will ich nur, ich bin hier soundtechnisch bombastisch gut und der egal.
Und ich bin Amateur, ich darf schnaufen, so viel ich will.
Ja, natürlich und darfst du das. Ich habe auch nur gesagt, dass ich es nicht bin.
Und der Namensgeber, zumindest vom deutschen Titel, ist halt Baymax. Das ist halt so ein Roboter, der im Prinzip so irgendwie so super dünn ist. Also eigentlich sind das dann so ein paar Stahlteile, die irgendwie mit Motoren irgendwie verknüpft sind. Aber um ihn irgendwie liebevoller zu machen oder irgendwie mehr Raum zu geben oder warum auch immer, so genau habe ich das nicht gepeilt.
Damit Amerikaner cosplayen können.
Ach so, ja, okay. hat er halt so eine Vinyl, ja, weiß ich nicht, Sackgeschichte um sich herum, die er so aufpumpen kann. Und sein Hauptaugenmerk ist eigentlich ja so ein Medizinroboter. Also er kümmert sich eher so um Blutdruck und was weiß ich nicht, Windeln wechseln vielleicht. Ja, das ist so die Idee dahinter. Und dieser Junge, der baut halt ein freundschaftliches Verhältnis mit diesem Roboter auf und benutzt ihn eigentlich dann für was völlig anderes. Und sie erleben halt mehrere Abenteuer etc. pp. Halt ein Disney-Film. Aber er ist knallbunt und mir hat er gut gefallen. Es gab keine Songs, also nicht wie in Frozen, mit dem ich ihn jetzt so ein bisschen vergleichen müsste. Auch wenn er von der Story her ganz anders ist, aber es ist halt auch ein Disney-Animationsfilm. Und er zieht halt die üblichen Disney-Klischees, würde ich noch gerne erwähnen. Ist halt eigentlich so ein Superheldenfilm.
Nicht nur eigentlich, aber mal davon abgesehen, dass du eine ganze Menge erzählst über die Story, so von wegen, was ich zum Beispiel nicht erzählt hätte. Oh, aber nein, du, das ist doch komplett Wumpe. Es gibt tatsächlich einen Teaser-Trailer und zwei weitere Trailer. Wenn du die gesehen hast und das war ein bisschen unterhaltsam für dich, sage ich mal, dann solltest du dir den Film auf alle Fälle angucken. Das ist ja die Ansage, weil wie du schon gerade sagst, Hiro, den jungen Helden, und Baymax, diesen Sanitätsroboter, sage ich mal, hat man ja im allerersten Teaser bzw. Trailer schon gesehen, dass er tatsächlich dazu da ist, okay, Hiro stößt sich den Fuß und er sagt, wo tut's weh? Na, also will ihn halt irgendwie supporten, so in dem Sinne. Und dann eskaliert das alles ein kleines bisschen und er hat halt Freunde und die zusammen bilden dann halt das, was im Comic halt Big Hero 6 heißt. Ich glaube aber im ganzen Film
kommt das gar nicht vor.
Nee, ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also wenn du halt mit Vorbildung Comics reingehst, ist es ja sowieso wieder eine ganz andere Sache.
Ja.
Na. Aber ich kann dir nur zustimmen. Ich fand den Film auch super. Ich glaube, er ist 102 Minuten lang. Und ich muss einfach mal so sagen, ist unheimlich viel Handlung irgendwie auch drin. Das, was du, wo du beschrieben hast mit den Roboterkämpfen und so, ne? Dieser ganze erste Part, den ich zusammengefasst habe mit, er verschwendet seine Jugend und sein Potenzial und so. Damit hatte ich zum Beispiel gar nicht gerechnet, dass das tatsächlich kommt. Dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, dass man den Status Quo da mal kennenlernt und dann die Weiterentwicklung und also. Auch wo ich dachte, jetzt ist der Film demnächst bald vorbei. Weil so dieser Climax kommt, ich sag mal, ne? Bösewicht und sonst wo. Ich dachte, da ist es dann vorbei und dann, bumm, setzen sie noch einen drauf. Also ich muss sagen, ist eine Menge passiert für diese 102 Minuten und ich wurde jede Sekunde also wirklich gut unterhalten. Also viel gelacht. Und sehr sympathisch. Ich weiß nicht, Bastian Pastewka spricht ja Baymax im Deutschen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anhört. Oh, okay. Aber Scott Adsit spricht, glaube ich, den Amerikanischen. Und ich muss sagen, da kam auch eine ganze Menge Gefühl irgendwie, trotz alledem mit, obwohl er ja ein Roboter sein soll.
Ja, genau, aber er hat halt so eine, wie soll ich das sagen, halt so eine, ich glaube, mitfühlende Art ist da genau der richtige Begriff. Also man, wenn er sich halt um jemanden sorgt, dann hört man das auch genauso richtig in der Stimme, finde ich.
Genau. Also ich fand, wie gesagt, kann ich auch nur sagen, also alle Daumen hoch, die der Blitz hat. Der Blitz empfiehlt Big Hero 6.
Two thumbs up.
Definitiv.
Flash. Cool. Ich habe nämlich irgendwie Bock gehabt und ich habe gehört, dass auf rein Animationsniveau, also Haare, Texturen, alles, dass der wieder so ein bisschen die Latte höher legt, zumindest für den Feinschmecker.
Sehe ich auch so. Okay. Also ich muss ganz klar sagen, technisch, also es ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn du gut unterhalten wirst, fällt dir das dir ja vielleicht auch gar nicht so richtig auf. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
wenn, wenn man einen Film guckt und tatsächlich drin ist in der Story und man ist verbunden mit den Charakteren, dann fallen ja einem technische Details gar nicht so auf. Aber ich habe danach halt des Öfteren nochmal die Trailer auch geguckt, weil ich auch in meiner Comic-Show auf YouTube halt was zu dem Thema mache. Und da fiel mir das dann halt auf, so von wegen so, ey, scheiße, das ist aber auch geil gewesen. Auch das, was wir sagten vorhin mit der Architektur, diese Schmelztiegel aus japanischer und quasi San Francisco und so, das war, also es ist klasse. Und ganz ehrlich, Gewinner des ganzen Films für mich, der Charakter, ne, die Katze.
Okay. Die Katze? Lustiger Sidekick wieder.
Ey, oder was? Nein, ist in zwei oder drei Szenen nur mal genau zu sehen. Aber ey, geil, so eine Katze, ey, es ist, tut mir leid. Lackier sie schwarz, dann sieht sie genauso aus wie meine. Genauso dick ist meine auch. Fand ich super. Aber wo wir da gerade sind mit Tieren, den Vorfilm Feast, typisch für Disney-Filme, war ja wieder ein Disney-Short, ein animierter Kurzfilm davor. Im Sinne von Festmahl. Wisst ihr?
Ah, okay.
F-E-A-S-T. Und möchte ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, aber ist erzählerisch, also was rübergebracht wird aus der Sicht, also während man die ganze Zeit nur einen Hund sieht, wie er eigentlich mampft, Disney hat ganz tolle Geschichtenerzähler. Erinnert sich noch einer an den Kurzfilm mit diesem Papierflieger? Hieß der Paper Plane?
Klar.
Das sind so Sachen, so mit diesen Mitteln, also ohne Sprache, eine gesamte Geschichte zu erzählen. Und das tun sie damit auch. Also ich war wirklich danach, war ich so, ey, ja, scheiße, Feast, super. Also ich habe keine Ahnung, der wird wahrscheinlich dann erst auf der Blu-ray bzw. DVD irgendwann dann zu sehen sein. Aber ja, der Vorfilm, also die paar Minuten vorher sollte man da sein, um sich den auch ins... Und natürlich sollte man auch bis nach dem Abspann sitzen bleiben.
Wieso? Was passiert denn nach dem Abspann?
Du bist vorher raus?
Ja, wieso? Passiert? Oh,
das,
nein.
Das macht man doch bei Marvel-Filmen generell nicht.
Na, es tut mir leid, aber es war ja kein
Marvel-Film. Aber ich mach's auch immer.
Doch, das ist der Witz. Das ist jetzt ja geil. Tatsächlich, jeder, der das hier hört und den Film guckt, bis ganz nach dem Abspann sitzen bleiben. Alle Namen durchlaufen lassen. Da ist noch eine End-Credit-Scene. Das, was man aus den Marvel-Filmen kennt. Und also ich droppe jetzt einfach die Bombe und sag so von wegen, das ist so wie bei Iron Man 1, wo Nick Fury plötzlich im Wohnzimmer auftauchte und irgendwie was erzählt mit hier die Avengers Initiative damals.
Okay.
Ein größeres Universum öffnet sich vor deinen Augen. Nein, ist übertrieben. Aber
okay. Verdammt, aber, ja.
Also
okay,
da ist
ein muss immer mir nach der Aufnahme erzählen, was da passiert.
So ich mache das übrigens, das wird jetzt der Blitz total schocken, aber ich mache das selbst bei Marvel Superheldenfilmen und selbst wenn ich mich gut unterhalten fühlte oder so, ist mir das immer zu nervig, die gesamten für die Post-Credit-Scene. Ich gehe dann immer und denke, ich sehe sowieso spätestens auf 9-Gag als GIF oder so.
Okay, das Gespräch ist dann hiermit beendet. Unter diesen Umständen kann ich nicht weitermachen bei diesem Podcast. Ist ja unfassbar, das hätte ich vorher wissen müssen.
Ja, ich bin Nerd-Level nicht so hoch wie du.
Nein, das es ist ja dann auch immer, diese Szenen am Ende sind ja meistens eigentlich auch für gerade uns Nerds tatsächlich gemacht. Also es ist genau die Geschichte, wenn du, warte mal, welcher war denn das jetzt tatsächlich, wo am Ende Thanos zu sehen war? Also es ist ja Avengers gewesen, der erste. Wo denn tatsächlich, du gehst aus dem Kino raus und deine ganzen Kumpels gucken dich fragend an, wer ist denn der lila Typ gewesen? Und deswegen, da ist denn so dieses, endlich wollen sie mal was von mir wissen.
Ich wollte es jetzt gerade nicht sagen, aber ich fand es sehr süß. So nach dem Motto, jetzt bin ich auch mal gefragt.
Ja, genau. Geil. Ich habe auch gesagt, die Jungs, ne? Natürlich sind dann die Frauen bei.
Deswegen. Natürlich.
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 Okay. Nee, okay.
Weiter im Text.
Also zweimal Daumen hoch, also viermal Daumen hoch, weil Carsten hat ja auch sich genau, sehr positiv geäußert. Big Hero 6 heißt er zumindest hier in Holland, bei euch heißt er, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Was, wie heißt
Baymax, er? Baymax, riesiges Robu-Wabohu.
Okay, geil. Oh Mann.
Und ist Unterhaltung für die ganze Familie, behaupte ich mal.
Okay, cool.
Also definitiv.
Okidok. Ja, jetzt hast du Carsten auch schon Film weggenommen. Ich habe sehr viele Filme, die ich wahrscheinlich nicht alle abfrühstücken will, aber um ein bisschen euch einen Vorsprung zu geben,
mache ich jetzt einfach raus.
Zwei Filme auf jeden Fall mal hintereinander, die ich gesehen habe. Und zwar habe ich The Imitation Game gesehen mit Benedict Cumberbatch, der für mich immer so ein bisschen, wahrscheinlich weil ich diesen Doctor Who nie geguckt habe, für mich immer so, ja, schleierhaft war, warum der so extrem gefeiert wird von der Nerd-Community. Und wahrscheinlich hat es auch mit Sherlock Holmes zu tun. Die Serie habe ich auch geguckt, aber ich fand ihn jetzt da nicht so, dass ich dachte, Alter, was ein Schauspieler. Aber
warum hast du gerade Doctor Who als Vergleich irgendwo mit reingeworfen?
Hat er nicht bei Doctor Who mitgespielt?
Nein.
Oh, wo, nur bei Star Trek und Sherlock Holmes?
Also Sherlock heißt die Serie.
Sherlock, ja, ich weiß, ja.
Ja, aber wir wissen, wovon wir reden, aber wir reden von der britischen Serie Sherlock mit Marty Friedman auch als Watson.
Genau.
Das ist er, genau. Dann Star Trek Into Darkness.
Genau.
Das ist ja denn so eine Big auf der großen Leinwand.
Ja.
Hat
er sonst? Ja, das meine ich aber. Dass er durch die Rolle des Sherlock Holmes und diese Star Trek-Geschichte, die ich ja sogar ganz okay fand, aber nicht so. Er wird auf jeden Fall extrem gefeiert. Ich finde jetzt. Ist ein Film in den Kinos, wo man ihn zu Recht wirklich feiern kann für sein Schauspiel, weil er spielt Alan Turing, so ein Mathematiker, während des Zweiten Weltkrieges, der für die Engländer...
So ein Mathematiker, ist schon ein guter Start.
was denn? So ein Mathematiker? So,
ja, der was soll ich hat sagen? Die Turing-Maschine entwickelt, aber...
Ja, jetzt war doch... Ah, ja, danke für den Spoiler, du
Ja, das Fixer. Weiß jeder. Oh.
Ja, also, da muss ich es doch nicht... Jetzt war doch mal
okay, ab. Ja, sorry.
Ich versuche die Geschichte zu erzählen für Nicht-Mathematik-Nerds. Ja? Vielleicht ist ja nicht jeder. Ja. Auf jeden Fall... wurde er von den Engländern engagiert, um den Enigma-Code zu cracken und somit den deutschen Funkverkehr, den verschlüsselten, abhören zu können. Ich muss sagen, dass das zum Ersten mein Gehirn, der ich kein Mathematiker bin, was ich gerade eben schon ein bisschen lapsus linguae-mäßig zu erkennen gegeben habe, dass es für mich einfach mein Hirn gar nicht reingeht, wie jemand so eine Riesenmaschine baut mit lauter sich so drehenden Rädern und die dann wirklich ganze Zeit irgendwelche komischen Algorithmen in die Welt schießt, um irgendwann diesen Code zu cracken, weil das so mechanisch aussieht und für mich ist so ein, weißt du, so ein iPhone, wo dann irgendwelche Chips und was weiß ich was drin sind, das ist so abstrakt wieder, dass ich es mir wesentlich besser vorstellen kann als so eine ratternde Maschine. Aber mal zu der Rolle. Was mir so gut gefallen hat, also erstmal, was mir weniger gut gefallen hat, ist, sie wollen zeigen, dass er schon fast eine autistische Ader hat, weil er so Till Eulenspiegel alles wörtlich nimmt. Und das versuchen sie eigentlich in einer der Eingangsszenen, wo er von diesem Lannister-Vater, diesem, wie heißt er nochmal, Charles Dance, der irgend so ein Commander ist, interviewt wird. Und ob er diesen Job kriegt und der wirklich auf jeden zweiten Satz den so wörtlich nimmt und Ironie nicht kapiert und Sarkasmus nicht kapiert, dass ich es schon fast ein bisschen zu dick aufgetragen fand. Aber sonst im Film wird wunderschön diese Person, diese absolut sture, teilweise total unempathische Mensch, der wirklich über alles rollt, jegliche Emotionen und eventuelle Sensibilitäten anderer Menschen hinwegrollt, um sein Ziel erreichen zu können. Und ja, es ist sehr spannend. Keira Knightley spielt noch mit. Ist echt ein schöner Film. Er spielt die Rolle super und kann ich nur jedem empfehlen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen?
Ich muss ein, zwei Sachen nur ganz kurz referieren. Was ich, als ich gesagt habe, die Turing-Maschine, Damit meinte ich nicht das Ding, dass die da in Bletchley Park oder wie es hieß, gebaut haben, das halt so ein Cracker war für Enigma. Ah. Die Turing-Maschine ist ein Modell aus der Informatik. Es geht dabei um, also ein Beispiel dafür, und ich kann das definitiv nicht mehr gut erklären, weil das ist schon alle zig, hundert Jahre her.
Ist aber sehr interessant für die Hörer, die nicht
es ist super
Mathematik studiert haben.
Informatik studiert haben. Da gibt es halt ein Band und da gibt es halt einen Leser und wenn und dann gibt es Zustände, die sich halt wechseln können und dann geht die Maschine weiter nach links und kann was schreiben und kann wieder was lesen und so ein bisschen was rechts. Und
das hast du sehr, sehr gut erklärt.
Ja, genau. Und das Wichtige dabei ist, dass man so ziemlich alle Prozesse, also auch die krasse YouPorn-App auf deinem iPhone, dass man die auch irgendwie auf so eine Turing-Maschine abbilden kann. Das ist ein, weiß ich nicht, man macht es natürlich nicht, aber das ist halt die Idee dahinter. Und
die Idee dahinter ist, dass man YouPorn auf dem iPhone abbilden kann.
Also da bin ich auch ganz hellhörig gerade geworden, muss ich zugeben.
Ja, ich habe es natürlich extra gewählt, um es noch ein wenig interessant zu machen. Aber damit meinte ich nicht die Maschine und deshalb war das jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler. Als du gesagt hast, das ist ein riesen Spoiler, das wäre so ungefähr so wie...
Ach so.
Das wäre so ungefähr sowas wie gewesen. Das ist ein Film über Albert Einstein. Und dann hätte ich gesagt, ach, das ist ja der die Relativitätstheorie erfunden hat. Und dann hättest du gesagt, spoiler doch hier nicht alles.
Ja, aber
dann lache ich mal wieder nur ich drüber. Ich verstehe auch nicht, was hier los ist.
Also das, von wegen Spoiler an dem Thema ist ja, das ist so ähnlich wie letzte Mal mit dem Hawking-Ding. Turing, das ist ja eine historische Persönlichkeit. Eben. Also da ist ja sowieso nicht so großartig mit Spoilern, sage ich jetzt mal so. Aber ich hätte eine Frage. Ich habe den Trailer nämlich auch gerade gesehen gehabt. Und das, was du sagst mit, dass sie ihn so ein bisschen autistisch und ich sag mal emotionell vertrocknet, gegebenenfalls irgendwie darstellen, das sieht man im Trailer ja schon. Ist das Ding denn spannend? Also ja, versuchen sie, weil die, das ist ja jetzt die Frage an sich, weil das ja historisch bedingt ist, stellt sich ja die Frage, wie aufregend kann es sein, die tatsächlichen Geschehnisse wiederzugeben? Also
es gibt ja extrem viele Filme, die Sachen nochmal erzählen, die wir alle miterlebt haben oder von denen wir alle wissen, wie sie ausgehen. Also selbst dieses Flugzeug, was da am 11. September gecrashed ist, komischerweise, wenn man den Film mit dreiviertel Stunde geguckt hat, ist man immer noch voller Spannung und hofft, dass die da rauskommen, weil es einfach einen so gut mitnimmt. Und da gibt es sehr viele Beispiele für, und auch hier ist es so...
Damit es einen zweiten Teil geben kann, oder was?
Hä? Nein. Einfach, dass man weiß, dass dieses Flugzeug am 11. September, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, ist von Greengrass, glaube ich sogar.
Ich glaube, UA 110 oder so.
Ja, da man weiß, dass die irgendwo gecrashed ist in irgendeinem Wiese. Aber trotzdem ist der Film unglaublich unterhaltsam. Man weiß auch bei Captain Phillips, wie das Ding ausgegangen ist. Und trotzdem ist es unglaublich unterhaltsam. Und auch hier ist der Film sehr unterhaltsam. Spannend ist nicht wirklich seine alleroberste Priorität, weil es auch vor allem um den Menschen geht und auch ein bisschen das Zwischenmenschliche. Sie haben zwar auch, dass er homosexuell ist, angeschnitten, haben aber das kommt eigentlich in dem Film überhaupt nicht vor, außer dass mal gesagt wird, du bist doch schwul, so in die Richtung.
Und das krasse Ende von ihm kommt auch nicht vor, oder?
Doch. Also okay, am Ende kommt es eben auch nochmal, da wird auf einmal das Schwulsein wieder nach oben geholt.
Ja, ich will dann
nicht. Aber eigentlich ist das Schwulsein gar nicht Thema des Films. Das fand ich ein bisschen unausbalanciert. Aber dieser Prozess mit diesem Enigma-Code cracken und so wird natürlich sehr spannend gemacht, weil sehr oft heißt es, hey, wir drehen euch jetzt den Hahn zu geldmäßig und ihr seid da schon ein Jahr am Rummachen, habt nichts bekommen und kleine Komplotts innerhalb der Gruppe etc. pp. Also ich fand ihn sehr spannend und unterhaltsam.
Ja, meine Frage war jetzt eigentlich auch mehr, ich nehme jetzt mal an, keiner von uns dreien hat jetzt irgendwie tatsächlich ein historisch basiertes Buch über ihn gelesen, wo quasi just the facts irgendwie drinstehen würden. Weil ich meine jetzt, wie viel dramaturgische Freiheit haben sie sich genommen, um es spannend und unterhaltsam zu machen? Also dieses, was du eben sagtest mit, selbst wenn man weiß, worauf es hinaufläuft, zum Beispiel Rush, die Niki Lauda-Story zum Beispiel, ja. Da weiß man auch, worauf es hinausläuft. Und trotzdem war der Film super unterhaltsam, genau. Und ja auch auf gewisse Art und Weise spannend. Aber das liegt ja dann auch daran, weil man sich denn die Sachen rauspickt, die man dementsprechend darstellen kann und gegebenenfalls andere Sachen halt unter die Oberfläche schiebt. Das war jetzt mehr so die Frage, nimmt sich der Film für alles gleichmäßig viel Zeit oder versuchen sie es halt wirklich irgendwie spannend. Also es ist ein Unterhaltungsfilm und es ist ein guter Unterhaltungsfilm. Du bist da rausgekommen und warst gut unterhalten.
Ja, aber es ist, wie gesagt, dieses Enigma-Code ist nicht das Einzige, was der Film zeigt. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit eine Spannungsmusik im Hintergrund läuft und alles rattert. Es findet auch die Zeit dieser Beziehung, die er mit Keira Knightley eingeht und die Dynamik innerhalb der Gruppe. Aber es ist trotzdem ein spannender Film.
Also, okay, cool.
Also und wie viel dramatische Freiheit sie sich genommen haben, kann man bei Biopics natürlich nie sagen, sofern man nicht derjenige ist, um den der Film geht. Da ich da auch seine, wie du schon eingangs vermutest, ich habe seine Biografie nicht gelesen oder so, von daher weiß ich nicht, wie viel Freiheit sie sich genommen haben.
Ja, du hast dich also nicht dementsprechend vorbereitet, ich sehe das schon.
Nee, ich bereite mich nicht vorher auf den Film vor.
Enttäuschend. Aber ganz kurz, was wollte ich sagen? Für mich ist zeitweise bei der Entscheidung, ob ich ins Kino gehe oder nicht, auch so ein bisschen das Thema mit, rechtfertigt der die große Leinwand? Also sind das große Bilder in Anführungszeichen? Oder ist das mehr so ein Ding, wo du sagst, ja, kann man auch gerne nachher beim DVD oder beim Heimrelease sich angucken?
Also ich bin anders gepolt als du, um das gleich mal zu sagen. Ich gucke mir gerne Arthouse-Filme, Kammerspiele oder so auf der großen Leinwand ein, weil sie einfach einen dann anders in Anspruch nehmen und eben nicht nebenbei mal eben das Laptop aufgeklappt wird oder die Kinder durchs Zimmer laufen. Und deswegen sage ich auf jeden Fall auf die große Leinwand, aber es ist kein Film, also die Special Effects halten sich im Rahmen, um es mal so zu sagen,
Du das wissen willst. Nee, gut, aber das ist ja dann auch eine Glaubensfrage, wie wir gerade feststellen. Ich sag mal so, du mit deiner super Sondereintrittskarte, da mit deinem Jahresabo, das ist dann gegebenenfalls auch eine andere Geschichte.
Aber dafür habe ich sogar gezahlt, für den Film.
Damit wollte ich nicht sagen, dass du nicht dafür gezahlt hättest, also ne, wenn du nicht hättest gemusst oder sonst was. Aber gut, nee, ist eine Einstellungssache, finde ich aber auch in Ordnung. Weil ich war da nämlich auch, gucke ich ihn mir jetzt im Kino an oder wie auch immer.
Okay.
Ist er schon gestartet bei uns?
Ich weiß es nicht, ich lebe ja nicht bei euch, aber ich gehe mal davon aus.
Das war auch mehr eine Frage jetzt an
ich
Carsten.
Ich bin gespannt, ich bin so, gespannt,
ich weiß wie er heißt nicht. Also, bei euch. Der heißt im Deutschen bestimmt...
der große Cracker.
Ein großes... fällt mir nichts ein. Sorry, bin humorlos.
Das habe ich schon bei dem Geblitz-Ding vorhin gemerkt. Ja.
Um meinen zweiten Film gleich hinterher zu schieben, der Film heißt Samba, ist ein französischer Film und wartet schon mit einer großartigen Besetzung auf. Taha Rahim, den wir natürlich kennen aus Un Prophet oder Ein Prophet wahrscheinlich auf Deutsch, dem Oscar-nominierten und nicht nur nominierten, sondern auch Oscar-bekommenen ausländischen Film von vor, ich glaube, 3 Jahren. Charlotte Gainsbourg aus unter anderem Nymphomaniac, wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt, und Omar Sy, den die meisten aus Intouchable oder wie er im Deutschen hieß, glaube ich, ziemlich beste Freunde, kann es sein?
Ja, ziemlich beste Freunde ist ein Film, aber ich weiß nicht, ob der da mitspielt, sorry.
Doch, ja, nee, wenn es nimmt, genau, der Schwarze aus dem Film. Und Samba ist ein Film, der die Geschichte erzählt eines illegalen Einwanderers in Frankreich, der irgendwann 10 Jahre da lebt und sich dann irgendwie praktisch so einen Aufenthaltsgenehmigung holen will, weil er so lange da ist. Und dadurch, dass er sich das dann holt, kommt er in die Mühlen des Gesetzes und sie wollen ihn abschieben. Und da gibt es eben solche freiwilligen Anwaltshilfen oder sowas, die ihm dann zugeteilt wird. Und das ist diese Charlotte Gainsbourg, die sich sofort in ihn verknallt. Und die wiederum aber einen ziemlichen Hackenschuss hat, nicht schlafen kann, gerade irgendeine psychische Krise hinter sich hat und die beiden nähern sich sehr langsam an und gleichzeitig gibt es noch den Taha Rahim, der den Walid, seinen Freund spielt, der sich aber allen gegenüber Wilson nennt und sagt, er wäre aus Brasilien, weil er merkt, dass als Brasilianer er mehr Chicks scoren kann, als wenn er sagt, er ist Araber. Und der Film schafft den wunderschönen Spagat, sehr lustig zu sein, dass man die ganze Zeit eine herrliche Stimmung hat. Übrigens ähnlich wie auch ziemlich beste Freunde, so stimmungsmäßig. Und gleichzeitig aber das krasse Leben und Schicksal von Menschen, die irgendwo in der Illegalität leben, aufzeigt. Nämlich wie schwierig das ist mit Jobs und immer auf der Flucht und nirgendwo gescheit leben können und immer auf der Hut vor der Polizei zu sein. Aber er macht es eben mit einem sehr charmanten Augenzwinkern und bringt unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aus dem Kino gegangen bin und so begeistert war von dem Film und wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe und so ein bisschen in der Leinwand versunken ist, obwohl ja die Charlotte Gainsbourg eigentlich nicht wirklich ein geiler Love Interest für einen Mann ist, wenn man in so ein bisschen so einen romantisch angehauchten Drama Film geht. Eigentlich mag ich es immer gern, wenn man sich auch so ein bisschen mitverlieben kann, aber trotzdem funktioniert der Film super durch seine drei Hauptdarsteller alleine schon und unglaublich lustige Szenen.
Ja, Samba klingt ganz interessant, aber ich meine, so mit so ist jetzt eine klassische Dreiecks, weiß ich nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Nein?
Überhaupt nicht.
Achso.
Nein. Ist es gar nicht. Es ist nur, also dieser, eigentlich sind die beiden, die Hauptdarsteller, eher dieser Taha ist mehr noch so eine Nebenrolle, der aber immer in der zweiten Hälfte öfter mal zum Zuge kommt. Und wirklich, Leute, wenn euch, auch wenn die Filme vom Inhalt her völlig verschieden sind, wenn euch ziemlich beste Freunde gefallen hat, schaut euch Samba an, er atmet eine ähnliche Stimmung. Werdet ihr euch diesen Film angucken?
Schwierig, auf Netflix vielleicht oder Amazon Prime Instant Video oder
ich hoffe oder jetzt halt auf den Blitz, weil ich weiß, dass der Blitz im Gegensatz zu dir ein Herz hat.
Ja, aber halt auch ein steinernes. Nee, aber grundsätzlich finde ich das ganz interessant, aber wie wir ja vorhin festgestellt haben, bin ich ja mehr so ein Breitwand-Kinogänger. Deswegen befürchte ich, würde ich sowas auch eher zu Hause gucken. In Wirklichkeit ist das auch nur ein vorgeschobener Grund, weil ich bin halt so nah am Wasser gebaut, ich möchte einfach nicht, dass Leute im Kino sehen, wie ich weine.
Guck mal.
Deswegen werde ich ihn halt erst.
Davon kannst du dir eine Scheibe abschneiden.
Deswegen werde ich ihn erst dann gucken. Ich sehe aber auch gerade, der läuft, der heißt bei uns, also in Deutschland, der deutsche Titel ist Heute bin ich Samba. Und läuft am 26. Februar erst an.
Okay.
Schauen wir mal. Der andere aber heißt tatsächlich übrigens Ein streng geheimes Leben.
Welcher andere?
Dein erster Film, der Imitation Game, heißt in Deutsch, auf Deutsch tatsächlich Ein streng geheimes Leben.
Oh Mann, hey, was soll das? Scheiß.
Also, das sie nehmen den original englischen Titel auch. The Imitation Game, Ein streng geheimes Leben.
Ach so, okay. So ein Subline.
Ich glaube, diese Titelleute werden einfach nach Wörtern bezahlt.
Genau.
Und nach Buchstaben sogar.
Glaubst du wirklich, dass es da jemand gibt, der, sag mal, vollberuflich diese Titel macht?
Ja, klar. Und ich glaube, der trinkt ziemlich viel Alkohol.
Aber schaut euch den an, bitte. Ich bin Wahnsinnsfilm.
Ja, weil du bitte gesagt hast, ich werde wieder noch gucken.
Guckst du die alleine an oder nimmst halt so eine Mittagsvorstellung im Kino und ziehst dir eine Sonnenbrille an oder sowas?
Dann mich erkennt doch sowieso keiner. Ist schon in Ordnung.
Okay. Würde ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, Carsten, möchtest du jetzt oder darf der Blitz oder wie machen wir das?
Nee, also ich, da ich ja mit Baymax jetzt schon quasi abgeblitzt bin, will ich, bin auch nicht gezündet. Ich habe extra, na egal, dann bitte hat der Blitz den Vortritt.
Du kannst auch einfach nochmal den, pass auf, jetzt machen wir hier eine kleine Line. Du kannst ja auch einfach nochmal den Big Hero 6 vorstellen und wir müssen einfach das Publikum kurz blitzdingsen.
Ja, das war schon ziemlich gut.
Jetzt weiß ich ganz genau, warum ich eingeladen wurde, damit ihr diese ganzen Dinger rausknallen könnt. Ne?
Glaub mir, ich bin da nicht so, aber der Carsten, der hat sich da bestimmt so ein kleines Zettelchen, was er jetzt ein bisschen verschämt.
Ich google schon die ganze Zeit nach Wörtern mit Blitz.
Also seien wir ehrlich, es würde ja auch viel besser funktionieren, wenn man mich noch dazu sehen würde. Ne? Weil wenn du hier, dann kommen ja solche Sachen wie der Kugelblitz.
Achso, nee, so bin ich nicht. Nein, übrigens, der Carsten, der hatte, weil du gerade gesagt hast, dass du nah am Wasser gebaut bist, der Carsten, als der das letzte Mal geweint hat, das war nicht bei einem Film, sondern als im Supermarkt die Butter ausverkauft war. Das ist das Einzige, Emotionen beim Carsten rauskriegt. Zwischenmenschlich geht da nichts, kalt wie Stahl. Aber Blitz, hau uns doch nochmal einen Film hier in die Idee.
Das ist jetzt ein Problem, weil also zum Beispiel Kino war ich tatsächlich das letzte Mal zu dem letzten Hobbit im Dezember.
Da möchte ich doch deine Meinung dazu mal hören. Das ist doch schon mal sehr interessant. Da kann man nämlich, da komme ich wieder in Rage.
Okay, ich möchte das kurz so ein kleines bisschen in Klammern setzen, das Ganze, ja. Ich bin kein Verfechter von, es muss sich slawisch an die Buchvorlage halten. Ja, so bin ich nicht. So bin ich weder bei Comic-Verfilmungen noch bei, habe ich eigentlich auf Mikrofon stumm gemacht oder warum pöbelst du noch nicht?
Nee, okay, nee,
ihr könnt mich alle noch hören.
Also, ich wollte nur sagen, ob ich irgendwie rum argumentieren soll, ob sklavisch oder slawisch. Aber dann,
ich habe doch
nee, sklavisch, glaube ich, wäre cleverer gewesen. Aber slawisch ist... Okay, ich nagelt mich nicht drauf fest.
Nee. Ich sehe das übrigens genau wie du, das ist eine andere Kunstform, es macht nicht
genau. Sinn. Genau, das heißt also jetzt in diese Thematik mit, das Buch hat nur, was weiß ich, 100 Seiten gehabt und drei Filme und da will ich mich gar nicht drauf einlassen, weil während ich das Buch gelesen habe, lag ich ein halbes Jahr im Krankenhaus mit einem kaputten Rücken. Ich habe so viele Bücher da gelesen, dass sich die Story von denen sowieso komplett in meinem Kopf vermengt hat. Also ich kam aus dem ersten Hobbit-Film raus und dann pöbelten schon Leute rum mit, das ist gar nicht im Buch. Und ich sage so, kann ich nicht sagen. Ich bin immer noch auf der Suche, wo diese Schildkröte ist, die vier Elefanten am Rücken hat mit der Scheibenwelt. Weil ich habe halt auch Scheibenwelt-Romane da gelesen. Deswegen, das ist mir alles Wumpe. Vom Design her, also Bildgewalt, sage ich jetzt mal so, ist es halt auch so Jackson, das finde ich auch in Ordnung, also vom Stil. Also ich sage, wie das ist, ich kam raus und war so, oh, ich glaube, ich muss die Herr der Ringe nochmal gucken. Womit ich ein Problem hatte, war halt mehr rein storymäßig passiert halt gegebenenfalls in jedem einzelnen Film nicht so viel. Und mein größtes Problem war mehr technischer Natur und das ist halt, warte mal, High Definition, nee, HDR oder HFR?
HFR.
Die 48 Frames. Damit komme ich ja gar nicht klar.
Ich auch nicht.
Also ich, für mich war wirklich...
Echt, Carsten? Hey, das kannst du mir nicht erzählen, dass dich das nicht stört. Hast du vielleicht... Ich kann mir vorstellen, dass wenn man eine Sehschwäche hat, also unscharf sieht, dass es einen nicht stört. Aber kannst du mir erzählen, dass du nicht gedacht hast, ey, ich sehe da überall nur Kostüme und Pappmaché-Wände.
Nee, ich muss gestehen, also ich fand das sogar ziemlich gut. Also es war ungewöhnlich, aber ich habe selten einen so scharfen Film gesehen. So
ja, aber das alleine ist doch kein positives, Entschuldigung, Blitz, du darfst.
Ich stimme dir vollkommen zu. Also für mich war nämlich der Witz, auf Vorbereitung auf diesen dritten Film jetzt, habe ich die ersten zwei nochmal geschaut hier zu Hause. Und da war ich wirklich so, ach, als ich damals aus dem Kino gekommen bin, war ich nicht besonders großer Fan von den Filmen, hatte ich mich erinnert. Aber jetzt so zu Hause nochmal so am Stück, war ich wirklich so, ey, ist in Ordnung, jetzt guckst du schön den dritten als Abschluss des Ganzen, wunderbar. Und dann sitze ich im Film und dann wirklich so 21, 22 ne, Sekunden vergangen, scheiße, das ist ja dieses HFR. Und da war für mich das Thema schon gleich wieder durch. Und das Problem für mich ist, das ändert sich die ganzen zwei Stunden von dem Film nicht mehr. Das Ganze sieht, selbst reelle Szenen sehen für mich so hochgradig künstlich aus, dass ich damit nicht klarkomme. Mir ist bewusst, dass da nicht Hunderttausende von Zwergen und Trollen und sonst was rumlaufen, dass da einiges aus dem Computer kommt. Das ist mir vollkommen klar. Aber es sieht halt wirklich alles total künstlich für mich aus. Und deswegen kann ich nachher im Grunde gar nicht sagen, so, ja, der Film, ja, storymäßig oder sonst was, ich wurde gut unterhalten. Ich komme über dieses Problem, was ich mit der Technik habe, gar nicht hinweg. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, Philipp, ich höre das ja schon raus, dass du sagst, so von wegen dieses, das geht ja auch derbs auf die Nüsse. Weil ich kam aus dem Film raus und war so drauf, okay, jetzt haben wir 3 Jahre lang jedes Mal einen so einen Film gehabt. Wie viele Filme sind mit dieser Technologie denn in der Zwischenzeit eigentlich rausgekommen?
Keiner.
Ja, ich glaube, keiner. Also
genau. Was sagt uns das?
Ja, dieselbe Frage habe ich in dem Castbuch, wo ich das angekreidet habe, habe ich das auch besprochen.
Ach so.
Es wird glaube ich, wie heißt da, die blauen Männchen, Avatar.
Oh Gott.
Wird so gemacht werden, obwohl mir Avatar gut gefallen hat.
Und ja,
ganz
aber.
Ganz ehrlich gesagt, habe die Frage gestellt, ja. Welcher Cineast, der einigermaßen bei Verstand ist, diesen Scheiß machen wird, weil es einfach, es geht nicht darum, ob's wie scharf der Film ist, es macht einfach kaputt. Ein Film muss nicht Realität sein, das ist langweilig, da können wir gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken,
ja,
da
aber,
ist
aber
auch alles ganz scharf.
Denk doch mal nach, du hättest noch nie irgendeinen Film gesehen. Nie einen.
Hast dann noch verpasst. Mehr.
Und dann gehst du zum allerersten Mal ins Kino und es kommt dieser Hobbit-Film. Würde
ja,
es
mit
dich
dem,
irgendwie
mit dem,
stören?
Ey, da würde mich wahrscheinlich auch ein Tommy Orner-Film aus den 70er Jahren total begeistern, wenn ich noch nie im Kino war und noch keinen Film gesehen habe.
Ja, also aber du würdest doch nie auf den Gedanken kommen und sagen, ja, da ist mir jetzt irgendwie zu viel Bilder pro Sekunde.
Es ist die Schärfe auch. Es ist die Schärfe, die mich stört. Es ist die wir sehen übrigens auch eine Bewegungsunschärfe im realen Leben. Nimm mal deine Hand vor deine Augen und beweg sie ganz schnell. Du wirst eine Unschärfe sehen und die siehst du auf der Leinwand nicht. Und das ist einfach, ich mag es nicht und ich finde, es ist richtig gehend, gerade was der Blitz sagte, die ersten 20 Minuten, auch diese da habe ich echt gedacht, oh mein Gott. Der Witz ist, ich bin nochmal reingegangen, weil ich meine Umsonstkarte hatte und habe gedacht, vielleicht hast du dich ja extrem getäuscht. Und habe wieder nach 10 Minuten gedacht, auch gerade wenn Menschen da sind, ist es einfach, es tut fast weh in den Augen.
Für mich ist zum Beispiel das Thema, als ich in euren Kreisen darf ich mich Cineast ja gar nicht nennen. Aber ich erinnere mich an halt eine Zeit, als es so war, dass man halt, was PAL 50 Hertz, NTSC 60 und dann kam dann halt so DVD, Blu-ray und sonst was raus. Und dann war das nächste große Ding, ey, Dein Player und dein Fernseher, wenn die 24 Hertz können, dann hast du das Kino-Feeling, also rein von der Bildwiederholfrequenz auch zu Hause. Also es war ja
24
so diese,
Vollbilder pro Sekunde.
Ja, genau, aber das war ja das Thema, so dieses, das war ja geil, zu sagen, so von wegen, jetzt habe ich die gleiche Bildwiederholfrequenz quasi, also ne, die gleiche Anzahl Bilder, die ich auch im Kino habe, um dieses Gefühl zu Hause zu haben. So, und jetzt sitze ich im Kino und kriege die 48. Und für mich sieht's halt alles so aus, als ob irgendeiner die ganzen Bildverstärker an meiner Glotze angemacht hätte. Also so dieses so überaus scharf, wie Philipp halt auch sagt. Also ich weiß ich nicht, ich komme damit nicht klar. Für mich sieht's ja, das habe ich auch, als wir aus dem Kino gekommen sind, meine Kumpels und ich habe auch gesagt, ey, das sieht für mich alles nach einem Computerspiel aus. Also es ist halt alles so extrem scharf, als wenn es halt ein Computerspiel irgendwie wäre. Und ich bin halt da nicht drüber hinweggekommen. Also ich werde wahrscheinlich, wenn der Film dann auf Blu-ray kommt und ich ihn zu Hause gucke, dann werde ich erst sagen können, ob das für mich ein guter oder ein schlechter Film war. Weil ich saß da wirklich und war so drauf, ey, dieses Bild, ich komme da gar nicht mit klar.
Ich frage mich übrigens, ob du es wirklich auf Blu-ray, ich denke inzwischen, ich habe mir, als ich den gesehen habe, habe ich danach, über Weihnachten, habe ich mir Herr der Ringe angeguckt, auf DVD, nicht auf Blu-ray. Oder nee, es war sogar Blu-ray. Shit. Mein ganzes Argument fällt in sich zusammen.
Du meinst aber jetzt, ob man überhaupt...
Ich würde am liebsten den Hobbit auf VHS irgendwo herbekommen und hier auf einem alten Fernseher gucken. Und dann kann es sein, dass es noch was gibt. Weil ich habe mir den zweiten Hobbit irgendwie auf iTunes gekauft. Übrigens ist das erste und letzte Mal, dass ich sowas mache. Irgendwie 13 Euro für digitalen Film ausgeben. Aber auch der ist meine Frau, ja, die nun wirklich keine Hardcore-Cineastin ist, hat sich die ganze Zeit beschwert, dass er ihr vom Look her zu clean ist und zu sauber und zu ja, nicht geil genug. Und die Herr der Ringe, die haben das nicht und die kann man sich gut angucken. Und der einzige Vorteil, den diese 48 Frames per Second haben, sind diese horizontalen Schwenks, die übrigens überhaupt nicht schlimm stottern bei einem normalen Film, aber wo die Leute sich halt aufgeregt haben, gesagt haben, hey, da sieht man einen Unterschied bei 48 Frames per Second, weil es einfach super smooth ist. Und wenn man total der Erbsenzähler ist, dann sieht man bei einem normalen Film halt eine gewisse... Ja.
Aber dann würde mich doch nochmal interessieren, überlegen mal, die würden es irgendwie mal schaffen, hier mit Oculus Rift und so, Filme für die Oculus Rift im total brillanten und absolut perfekten 3D. So als ob jemand wirklich die Sehnerven von einer anderen Person nehmen würde und das irgendwie abfilmen oder irgendwie speichern könnte, irgendwie digital. Und das wird dann in so einer super perfekten Oculus Rift-artigen Brille irgendwie wieder abgegeben. Und damit würden, in dieser Art würden dann Filme aufgenommen werden. Das würde dich doch nicht stören, oder doch? Du willst doch nicht sagen, oh, das ist mir zu real. Oder?
Ich sehe das, pass auf. Ich sehe, wir haben jetzt einen Comic-Menschen hier, da kann ich den schönen Vergleich ziehen. Ich mag Comics oder Bilder an der Wand lieber als Fotos. Ein Foto ist einfach, und die Fotos, da finde ich die interessanter, die schwarz-weiß sind, mit Gradation arbeiten, als die, die einfach nur mit einer HD-Kamera auf der Straße geblitzt wurden. Sprich, für mich ist Kino auch ein bisschen eine andere Welt und ein Kunstprodukt. Und ich muss nicht einfach das, was ich selber sehe, dann in echt haben. Und natürlich wäre es mal interessant, Oculus Rift, obwohl bei Oculus Rift natürlich die Frage ist, warum Oculus Rift, da müsste immer einer mir sagen, hey, du musst dich jetzt nach rechts drehen, da ist die Action. Aber ich weiß, was du meinst. Und natürlich würde man sich das angucken, aber ich glaube, ich würde es mir eher für Sport und was weiß ich was für Filme angucken, aber nicht, um jetzt das perfekte Filmerlebnis zu haben.
Also ich muss sagen, die Oculus Rift Geschichte, da gebe ich jetzt auch zu, wenn neue Technologie quasi dadurch besser ist, dann ist das für mich nachvollziehbar. Aber dann müsste es aber auch eine andere Art von Medium sein. Also oder die nächste Evolution des Films. Also so wie es jetzt ist. Ich sitze da und gucke auf eine Leinwand und damit haben wir ja nun alle den Großteil unseres Lebens irgendwie verbracht. Vielleicht einige auch noch schwarz-weiß oder so. Aber auf alle Fälle behaupte ich jetzt einfach mal so, wenn der nächste Step kommt, tatsächlich gerade mit diesem, du bist in der Action und du musst dich selbst bewegen, um alles mitzubekommen. Quasi Miss Marple versucht da gerade irgendwie ein Rätsel zu lösen und du hast tatsächlich die Möglichkeit, mit Oculus Rift in dem gleichen Raum zu sein und dich quasi umzudrehen und irgendwas anderes anzugucken, dann sage ich, okay, die Technologie und das Medium haben sich weiterentwickelt und dann rechtfertigt das für mich auch. Einfach nur im Sessel zu sitzen und den Film da oben auf der Leinwand zu sehen, ist für mich nicht Rechtfertigung genug für diese Art von Bildqualität in dem Sinne. Aber ich, jetzt wo du das vorgeschlagen hast, Carsten, in diesen Step, muss ich zugeben, ja gut, irgendjemand muss diese Entwicklung ja vorantreiben in dem Sinne. Also wenn wir dahin wollen, brauchen wir ja höhere Wiederholfrequenzen oder mehr Bilder, damit das denn tatsächlich funktioniert, damit unsere Augen das glauben.
Das Problem ist einfach, da gibt es einen ziemlich interessanten Tech-Talk, oder das Tech-Talk ist vielleicht Quatsch, aber so eine Keynote von Carmack, der halt beschreibt, warum es so unendlich schwer ist, Filme, besonders 3D-Filme, sich auf einer Oculus Rift oder generell auf so einer 3D-Brille anzugucken und warum es im Endeffekt einfacher ist, Spiele dafür zu produzieren. Weil halt der Punkt ist, selbst leichte Verdrehungen im Kopf, also wenn du jetzt nur so leicht deinen Kopf nach links oder rechts neigst, dann, das wird ja nicht mit 3D-Kameras gefilmt, wohingegen das Spielen gerendert wird und so. Hochkompliziertes Thema, glaube ich. Aber die Idee dahinter finde ich schon relativ prickelnd, ja, und das gab es ja auch schon in vielen Filmen, wo es halt so mehr oder weniger so Brillen gab, in denen man dann irgendwie abgedriftet ist.
Nur um das Thema kurz zum Ende zu bringen, ich kann euch nicht sagen, ob ich Hobbit 3 gut oder schlecht fand, weil die Technologie mich halt so rausgezogen hat. Ich werde wahrscheinlich erst sagen können, was ich von dem Film wirklich halte, wenn ich ihn nochmal ein weiteres Mal schaue. Aber ich, wie gesagt, wir sind jetzt da so ein bisschen, also ne, Der Blitz kann keine Meinung abgeben, weil er sich zu sehr im Kopf mit der Technologie auseinandergesetzt hat.
Ist kein Problem.
Deswegen sorry dafür. Will jetzt jemand anders noch was vorstellen, weil sonst, ich war sonst nämlich selten im Kino momentan. Ich gucke sonst halt zu Hause. Also ich habe gerade Justice League Throne of Atlantis, halt einen Animationsfilm von DC geguckt, aber das interessiert wahrscheinlich keinen Menschen.
Wieso?
Okay.
Aber nein, fühle dich nicht gezwungen. Also,
Nee, also nur um das mal kurz nochmal loszuwerden, weil ich hatte dem Philipp das vorhin auch geschrieben, so ja, wenn ihr jemanden braucht, der den Sitz warm hält, dann ne, bin ich dabei. Ich gucke halt viele Serien halt auch.
Oh, dann red darüber, da reden wir auch gerne immer drüber.
Okay.
Du teaserst immer irgendwas an und dann sagst du danach, da will ich gar nicht drüber reden.
Ja, das hätten wir vielleicht
vorher. Ich kann dir eine 5 Minuten Sammelzeit geben und dann einfach einen von meinen Filmen nochmal raushauen.
Also, wenn du willst. Von mir aus kannst du gerne, also ich kann auch sofort loslegen mit irgendwelchen Serien. Aber gerne kannst du erstmal einen Film machen.
Nee, wir wollen jetzt bist du am Reden, jetzt musst du auch zur Sache, Schätzchen.
Okay, du bist hier quasi der Stargast, aber und wir stehen halt alle sehr gerne mit im Blitzlichtgewitter.
Ach, da ist er wieder. Hast du wieder einen abgehakt
von deiner Liste? Ich hab gegoogelt.
Wahnsinn. Auch vorhin hier Philipp sein Ding mit Fotos, die denn geblitzt wurden. Ich wollte es nicht erwähnen, aber Philipp, ich hab's gemerkt.
Danny, das war übrigens gar keine Absicht. Dort erstellst du mir einen besonders feinsinnigen Humor, den ich nicht mal hab.
Erzähl doch nix. Nein, Jungs, okay, aktuelle Serien. Hat schon einer den Pilotfilm von 12 Monkeys gesehen?
Nee, aber ist Amazon-Serie.
Den Pilotfilm? Ach nee. So, 12 Monkeys? Hä? Eine Serie?
Ja, es ist jetzt eine Serie. In der letzten Zeit gibt es total oft von Filmen Serien. Also
Das
allererste war hier, Fargo glaube ich auch, aber davor war glaube ich sogar noch From Dusk Till Dawn die Serie.
Genau.
From Dusk Till Dawn habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich mich nicht rangetraut habe.
Ja, trau dich ran, ist okay, also ist nicht schlecht. Ist auch nicht gut. Also
okay, das war nämlich die Einschränkung, das war das Unausgesprochene, was ich gerade rausgehört habe. Also man muss es nicht. Fargo zum Beispiel, muss ich sagen, sollte man sich auf alle Fälle angucken.
Aber hallo,
Wahnsinn. Fargo ist super. Ich wollte nur, also eigentlich will ich auch nicht viel erzählen. Also ich bilde mir ein, dass 12 Monkeys eigentlich auf Sci-Fi läuft, aber halt so, auch schon auf iTunes zum Gucken ist. Und es ist bisher auch nur der Pilotfilm gelaufen. Und wie Carsten schon gerade sagt, ist halt quasi Neuinterpretation des Films quasi, beziehungsweise der zugrunde liegenden Story, dass jemand aus der Zukunft zurückreist, um diese auch aus dem Film bekannte Epidemie und das Auslöschen der halbwegs gesamten Menschheit halt zu verhindern. Eigentlich möchte ich noch gar nicht gehen, also weil es halt die erste Folge ist, kann man sowieso noch nicht so richtig viel dazu sagen. Und es sieht definitiv nicht nach Gilliam aus. Terry, ne? Terry Gilliam war doch der Film.
Ja, genau.
Also der ist natürlich sehr stylisch dabei mit Sachen. Also das Gute ist, sie versuchen erst gar nicht so auszusehen wie er, weil ich glaube, da hätten sie auch nur mit auf die Fresse fallen können. Schlussendlich ist es ja auch eine Serie. Wer weiß, wie viel Geld die überhaupt dafür zur Verfügung haben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen das mal werden sollen. Was ich aber ganz interessant finde und was ich kurz mal erwähnen möchte zu dem Zeitpunkt, ist oder die Frage in den Raum. 12 Monkeys, der Film, war für mich so aufgebaut. Habt ihr von vornherein gewusst oder gedacht, dass er wirklich durch die Zeit reist? Oder habt ihr irgendwann zwischendurch gedacht, der hat Wahnvorstellungen und das mit hier Kugel aus dem Zweiten Weltkrieg eingefangen oder sonst was? Also so, ich meine, ganz im Film ist es ja auch so, dass er selbst Zweifel daran hat.
Also ich muss gestehen, ich gehe immer super naiv in so einen Film und ich habe das einfach geglaubt. Wenn er das selber glaubt, dann glaube ich das auch. Also
okay.
Aber klar, natürlich tauchen ab und zu mal Zweifel auf. Aber dann.
Okay, nee, gut, das war nur, weil was für mich interessant war, war wirklich, der Film fing an und im Grunde gleich in der allerersten Szene ist unwiderruflich quasi Scheiße, der reist tatsächlich durch die Zeit. Und das fand ich im Film ziemlich lang, oder naja gut, weil schlussendlich die Dame, mit der sich Bruce Willis da ja die ganze Zeit unterhält, die ist ja Psychiaterin und im Grunde redet sie ihm das ja quasi ein, dass er eine Wahnvorstellung hat, bis sie es schlussendlich im Ende des Films ja dann auch glaubt, dass er durch die Zeit reist. Hier ist es halt wirklich von vornherein, der reist tatsächlich durch die Zeit. Und diese Geschichten mit, das ist natürlich jedes Mal, wenn man Zeitreise-Sachen hat, mit Paradoxon hier und kann man überhaupt die Zukunft verändern? Oder also von parallelen Zeitströmen reden die noch gar nicht, sondern die sagen halt einfach, wenn ich Veränderungen in der Vergangenheit mache, dann hat das definitiv Einfluss auf diese Zukunft. Aber wie gesagt, ich fand den ersten Pilotfilm, also den Pilotfilm, die erste Folge, fand ich ziemlich interessant. Ich werde definitiv dranbleiben, aber das ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, so müsst ihr sehen. Aber ich denke mal, wenn ich einfach sage, das ist halt 12 Monkeys basiert auf dem Film, wird doch sowieso jeder von euch reingucken, oder?
Ja. Ich werde es auf jeden Fall mal checken.
Ich auch.
Ja. Solltet ihr auch. Also sie haben das Konzept halt so ein bisschen geändert mit dass die Dame, die er sucht, ist nicht die Psychiaterin, sondern er sucht tatsächlich gleich eine Ärztin, die irgendwas mit diesem viralen Kram auf sich hat, die beim CDC arbeitet. Und im Grunde werden gleich in der ersten Folge schon so Sachen aufgeworfen mit, ich sag jetzt mal, self-fulfilling prophecies, so in dem Sinne, dass man könnte sich vorstellen, dass die Zukunft, aus der er kommt, tatsächlich nur zustande kommt, weil er aus der Zukunft in die Vergangenheit reist. Also so dieser Loop im Grunde, dass wäre er niemals in die Vergangenheit gereist, wäre es niemals zu der Zukunft gekommen, die er eigentlich versucht zu verhindern. Solche Geschichten. Also sie spielen in der ersten Folge tatsächlich damit und auch ganz interessant, was Paradoxon ist oder sowas. Deswegen, der Hauptdarsteller, der ist auch, ich glaube, der hat bei Lost mal mitgespielt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt.
Was? Hier Jake?
Nee. Ich muss gerade selbst Sawyer? Mal gucken. Also, nein, so bekannt so bekannt ist er nicht aus Dings. Was ich sagen kann, ist, dass ein Charakter mit bei ist, der zum Beispiel auch bei Fringe war doch einer der Kollegen von ihr, der Darsteller, der war nur kurz zu sehen. Warte mal ganz kurz. Aaron Stanford, hier, genau. Das müsste der eigentlich sein. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was er bei Lost gespielt hat.
Oh, okay. Ja, vielleicht war nur
ist auch nicht ganz so wichtig.
So.
Oh Gott, jetzt sehe ich das erst. Oh Gott, jetzt ist mir das aber richtig unangenehm.
Was
das
denn?
War, der Typ war Pyro in X-Men 2 und 3.
Na, das ist, das. Ich finde, du solltest dich schämen.
Der ist doch dick geworden.
X-Men 2 ist aus den, 3. 2 war aus den 90ern noch, oder?
Das ist doch, trotzdem war ich auch verwählt, wenn ich in den 90ern habe ich mich doch schon geblitzt.
Ja,
aber da habe ich dich doch geblitzt, hast du vorhin schon gesagt.
Ja, natürlich, das war.
Wie unangenehm. Das cutten wir alles raus. Das ist ein
Potzblitz, war gut.
Ja, der ist aber auch dick geworden. Naja, wie auch immer. Zum Reinschnuppern würde ich sagen, sollte man sich das auf alle Fälle mal gönnen, weil ich finde es konzeptionell ganz interessant, wie sie mit diesem Zeitreisethema umgehen. Und das ist nun mal ja, total unsortierter Ausblick auf das Ganze. Vielleicht hätte ich mich doch erstmal 5 Minuten sortieren müssen. Aber so viel zu dem Thema. Solange ihr Bock drauf habt, finde ich es in Ordnung. Was gucke ich sonst? Ja, The Flash, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Natürlich gucke ich The Flash.
Ja, guckst du denn dann auch Gotham?
Das hast du clever gemacht.
Ja,
du hast hier Öl ins Feuer gegossen. Oh. Das ist das Thema nämlich tatsächlich. Also von den drei, also diese Season, warte mal, Konstantin ist neu gestartet dieses Jahr.
Ja, stimmt, Konstantin auch.
Gotham on the Flash. Und ich habe zu allen drei eine Meinung. Und Gotham ist meiner Meinung nach halt die Serie, die ich am schwächsten finde. Wobei das auch wieder natürlich meine... Es ist ja sowieso alles eine Meinung. Warum entschuldige ich mich eigentlich gleich von vornherein schon dafür? Ich habe das Problem damit, dass sie mit der Holzhammer-Methode drauf rumreiten, wer diese Charaktere in Batmans Zukunft mal sein werden. Es ist halt schon bei der ganzen Promotion ist das ja ganz klar gewesen. Hier ist ein Bild von der Olsch, die eine Schweißerbrille auf hat, damit das ein bisschen aussieht, als wären das Katzenohren. Und dann ist dann gleich so von wegen Selina Kyle, Catwoman. Und hier Oswald Cobblepot, Penguin. Also im Grunde, Batman ist da irgendwie 12. Also
hat er einen Frack an oder wieso?
Ja, und er heißt auch wirklich gleich am Anfang Penguin, weil er halt irgendwas mit dem Bein auch hat und so ein bisschen watschelt. Das ist natürlich auch das. Das ist so ein blöder Spruch, wo man dann sagt so, ey, ganz ehrlich, wenn Batman nachher volljährig, also wenn Bruce Wayne nachher volljährig ist und dann, er muss ja auch noch trainieren und sonst was. Also wenn er jetzt, was weiß ich, 12 oder 14 sein mag, ja, ne, gib ihm noch mal 10, 12 Jahre rauf. Keiner von den Leuten, die wir jetzt kennenlernen, ist denn doch wirklich eine körperliche Gefahr für ihn.
Ja, aber war ja ehrlich gesagt der Pinguin auch nie, ne?
Also, nein, der Pinguin, das ist richtig. Aber es ist halt so, die Charaktere, die du halt vorgestellt bekommst, sind halt alle. Es ist für mich ist das, also ich rede mich gerade in Rage und das ist unglücklich, weil grundsätzlich muss man einfach sagen, Comics sind ja auch ein Thema mit Elseworld-Geschichten und dieses What-If, wo man einfach sagt, man verändert irgendwie ein bisschen was an der Grundprämisse und dann guckt man sich an, wie die Story gegebenenfalls anders hätte laufen können. Und so muss man eigentlich Gotham ja auch sehen. Diese Ansage, dass sie sagen, das ist Batmans Jugend- oder Origin-Geschichte, ist meiner Meinung nach, mit der Herangehensweise muss ich sofort aufhören, das zu gucken. Weil ich persönlich habe halt einfach auch ein Problem damit, dass sie hier sagen, Bruce Wayne ist ein junger, also hat halt gerade seine Eltern verloren und er kriegt Tipps, wie er mit dieser tragischen Geschichte umgehen soll von James Gordon. Und das ist für mich so ein kleines bisschen als uralter Comicleser oder nee, warte mal, das bezieht sich auf mein Alter, als Comicleser der frühesten Stunde ist das halt so ein Thema. Für mich ist das, ich hätte gerne, dass Bruce der ist, der sich am eigenen Schlawittchen aus dem Dreck gezogen hat quasi und sich trainiert hat bis zur höchstmenschlichen Perfektion und all sowas und dann als Batman kommt, um aufzuräumen. Ich möchte nicht, dass der gerade eben in Gotham angefangene Polizist James Gordon ihm erzählt, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß, dass das ein bisschen so, das ist das sehr Nerdige aus der Comicwelt oder so, aber für mich ist das immer eigentlich so, Batman hat Einfluss auf Gotham und hier ist es halt so, warum sind jetzt plötzlich diese ganzen Bösewichte halbwegs schon irgendwie da, wenn im Comic immer wieder gesagt wird, eigentlich ist Batman dafür verantwortlich, dass diese kostümierten Bösewichte alle so aus dem Boden schossen. Ja, das ist, ich, tut mir leid, ich rede mich da halt auch so ein bisschen in Rage. Ich finde Gotham nicht gut. Punkt.
Okay.
Kann ich verstehen, ist aber auch so ein bisschen einheilige Meinung im Internet. Also,
Sie haben eine zweite Staffel schon
gemacht. Eine einheilige Meinung.
Entschuldigung.
Ja, slawisch, läuft. Nein, ist aber ja tatsächlich so, Gotham hat eine Verlängerung für eine zweite Staffel ja schon bekommen, nachdem sie erst die Staffellänge, also sie haben ja den Full-Season-Pickup bekommen, dass sie wirklich irgendwie 22 oder 24 Folgen machen dürfen und sie kriegen ja die zweite Staffel auch. Und ich muss zum Beispiel hier Harvey Bullock, der Schauspieler Donald Logue aus Terriers, Vikings, Sons of Anarchy hat auch mitgespielt, der Schauspieler, der Harvey Bullock spielt, den finde ich super. Das ist, wegen dem kann ich es mir angucken. Und auch der Oswald Cobblepot spielt, dessen Namen ich gerade verdrängt habe, der ist auch super. Aber sonst, ich habe das auch in der Folge von Geblitzt auf meinem YouTube-Kanal schon mal erwähnt gehabt. Es ist halt diese Holzhammer-Methode. Ich muss nicht immer hören, dass Selina Kyle, dieses junge Mädchen, die sich halt mit Diebstählen über Wasser hält, dass die zu jedem sagt, nennt mich Cat. Es ist halt so dieses, ja, ist in Ordnung. Ich weiß, dass du mal Catwoman sein wirst. Ihr müsst es nicht auch noch aussprechen. Und das ist mein Problem. Also Gotham ist nicht so mein Fall. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin auch ein kleines bisschen enttäuscht, dass Gotham nicht das wurde, was ich ursprünglich gehofft hatte, nämlich die Verfilmung von dem Comic Gotham Central. Es gibt nämlich einen Comic, rede ich zu viel?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind einfach nicht so gebildet wie du in diesem Fachgebiet.
Das hat ja mit Bildung nichts zu tun. Das ist ja, gleich könnt ihr wieder einen französischen Film vorstellen. Gotham Central ist tatsächlich eine Comicserie gewesen, die quasi in der jetzigen Zeit spielt, also wo Batman und die ganzen kostümierten Bösewichte sich in Gotham halt auch aufhalten, aber zeigte das Leben als, sage ich mal, normaler Polizist in Gotham in einer Stadt, wo quasi Anarchie mehr oder minder herrscht von diesen ganzen kostümierten Bösewichten, wo jemand wie Batman quasi Mr. Freeze den Arsch versohlt, aber Mr. Freeze vorher mal ganz entspannt irgendwelche Polizisten halt vereist hat, die dann halt ein Bein dabei verlieren oder sowas. Und einfach dieses, wie lebt und arbeitet es sich als Polizist in so einer Stadt, wo du quasi als, sag ich mal, Normalsterblicher gegen diese Superbösewichte quasi antreten musst. Ja, und das fand ich zum Beispiel viel interessanter.
Ja, vermutlich relativ schlecht, ne?
Genau. Aber es ist halt wirklich, man hätte dann halt auch sagen können, so, ey, du brauchst Batman trotzdem nicht zeigen. Weil Batman auch in dieser Comicserie eigentlich nie auftaucht. Er schwingt mal irgendwie durch den Hintergrund, aber es ist halt der Versuch der normalen Polizei in Gotham klarzukommen mit diesen Verbrechen. Ja, das eigentlich, weißt du, so ähnlich wie du sagst, den hast du den Verstärker auf 10 und ja, nee, in Gotham ist der Verstärker, also ist die Kriminalität auf 12. Wie kommt die normale Polizei damit klar? Aber leider ist es das nicht geworden. Es ist das geworden, was wir bekommen haben. Es scheint auch erfolgreich genug zu sein, dass eine zweite Staffel kommt. Mein Fall ist es halt leider nicht. Hochgradig begeistert bin ich von The Flash. Ich hoffe, das habt ihr zumindest gesehen.
Nee, bisher die Serie noch nicht. Aber ich glaube, Flash ist Englisch für Blitz.
Wir sind nah dran.
Ist hier noch irgendwer online?
Ja, doch. Das war mir auch klar. Ja. Der Gag, nur weil man Blitz sagt. Ja. Also in diesem Fall ist es dann ja nicht mal ein Gag.
Nee, okay.
Auch wenn es in anderen Fallen bei dir auch nie ein Gag ist. Auch wenn es gewollt ist. Aber
ich habe es auch nur noch mal erwähnt, damit Carsten das Ding raushauen kann. Wir können jetzt gerne über was anderes reden.
Okay, nee, aber also ich habe nur Flash gibt es nicht auf Netflix. Zumindest nicht hier. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das jemals. Ich habe es auch noch nirgendwo auf DVD gesehen.
Nee, ist auch die erste Staffel und es ist die Hälfte der ersten Staffel erst gelaufen.
Ah, okay, dann wird es noch ein bisschen dauern.
Das wird noch ein bisschen dauern. Deswegen, ich wollte jetzt auch nicht eine Sondersendung Comics-Verfilmung oder sonst was draus machen. Deswegen, Carsten hatte nach Gotham gefragt. Ich habe meine Meinung gesagt. Lass uns weitermachen.
Okay. Ich mache mal weiter, nicht mit einem französischen Film, sondern mit einem norwegischen Film. Es klingt so extrem elitär, aber das ist es nicht, weil es ist ein ganz, ganz, ganz toller Revenge-Film, der da heißt In Order of Disappearance oder im Original hat er den geilen Titel Kraftidioten. Aber wahrscheinlich heißt es nicht Kraftidioten. Es passt zumindest nicht zu dem Titel. Mit Stellan Skarsgård, den zumindest der Blitz kennen wird, er spielt nämlich in Thor den Erik Selvig und in Avengers.
Genau, und der ist der Vater von mindestens zwei Söhnen, wo einer bei Vikings mitspielt und der andere bei True Blood.
Guck mal. Da haben wir wieder was dazu gelernt. Auf jeden Fall, man kennt ihn aus sehr vielen Filmen. Also er hat auch in Nymphomaniac und Co. mitgespielt. Und in Order of Disappearance spielt er einen in Norwegen lebenden Schweden, der ein Schneepflug fährt. Und ich glaube, er wurde auch gerade zum Bürger des Jahres gewählt oder sowas. Und sein Sohn arbeitet am Flughafen und irgendwie ist da so ein Drogendeal mit Schmuggel und überhaupt irgendwas läuft schief und der Sohn wird umgebracht. Und wie machen sie das? Weil die norwegischen Eltern wohl immer ewig ihre Kinder suchen, machen sie einen in Anführungszeichen Unfall draus, geben ihm eine Überdosis Heroin und setzen ihn an irgendeinem Bahnhof ab Und Vater und Mutter sind natürlich zutiefst geschockt. Und der Vater, der eben von diesem Skarsgård gespielt wird, will sich gerade umbringen. Und dann kommt ein Freund von diesem Sohn rein und sagt, dass das eben kein Unfall war, sondern er ermordet wurde. Und er begibt sich dann auf einen Rachefeldzug. Es gibt nämlich einen norwegischen Mafia-Boss und eine sehr lustige albanische oder ist es kroatische oder serbische Mafia? Serbische Mafia, glaube ich, war es. Wo der serbische Mafia-Boss von Bruno the Adolf Ganz gespielt wird. Und also In Order of Disappearance, der Titel sagt schon ein bisschen so einen lustigen Seitenkniff von dem Film, nämlich jedes Mal, wenn jemand stirbt, wird das Bild kurz schwarz, man sieht irgendein Symbol, also entweder ein Davidstern oder ein Kreuz oder ein Atheistenzeichen oder was weiß ich, und dann steht da irgendwie das Geburtsdatum und der Name, was manchmal ganz lustig ist, weil die alle so komische Gangster-Nicknames haben und dann meistens, wenn der Name dann erst danach ins Bild kommt, man sieht, wie es dazu kam. Aber er geht dann auf einen Rachefeldzug, spielt teilweise diese Mafia-Leute gegen sich aus und hat man schon oft gesehen. Das Ganze ist aber dann doch irgendwie eine Komödie in vielerlei Hinsicht, also eine schwarze Komödie, und hat unglaublich lustige Szenen und einen extrem charismatischen und kranken norwegischen Mafia-Boss. Als ich die Fotos gesehen habe, die Filmstills draußen am Kino, habe ich noch gedacht, oh ja, Pferdeschwanz und so ein Typ, aber sieht so ein Norweger, irgendwie kommt der mir überhaupt nicht gefährlich und realistisch rüber, aber er spielt so gut und der Film bringt sehr großen Spaß, und wer auf Revengeflix steht und auf Rache und dann wie ich Lilyhammer-Fan ist und deswegen Norwegen und Schnee und so immer so mal so ein angenehmes Setting findet, wo man sich mal kurz drin verlieren kann, der wird mit In Order of Disappearance sehr viel Spaß haben. Ich weiß nicht, ob der schon in Deutschland läuft oder ob das wieder sowas ist, was dann in ein paar Monaten anläuft. Keine Ahnung. Werdet ihr euch den Film angucken?
Also Revengeflix klingt auf alle Fälle immer super. Ich denke da natürlich an sowas wie Taken. Ich würde ihn sehr gerne sehen.
Ich kann dann gleich noch zu Taken was sagen. Dann habe ich das auch noch abgefrühstückt. Ich war in Taken 3 und okay. Oh Gott. Also, um mal was vorweg zu sagen, ich fand Taken 2 den schlechtesten. Es gibt viele Leute, die gesagt haben, oh, jetzt ist es echt komplett vorbei. Ich fand ihn immer noch besser als 2. Aber er ist halt, weil es zumindest ein anderer Film ist, es hat eher sowas wie Auf der Flucht, weil eben nicht er irgendwie einen entführten Menschen befreien will, sondern eher er zu Unrecht für den Mord seiner Frau beschuldigt wird. Aber ansonsten, es gibt sogar diese schlechte Szene, wo er dann irgendwie sagt, and if you do this, I will find you, and I will, also so ein bisschen diese Punchline, die man auch oft als Meme sieht, aber dann so, weil es eben nicht passt, ein bisschen angepasst, und das kommt einfach, das ist mir zu self-referential, und der Film, ja, es ist halt ein ganz, ja, es ist ein straighter, lahmer Actionfilm und uninteressant und unnötig, aber ich finde ihn trotzdem noch im Uninteressantsein ein bisschen interessanter als den zweiten, der wirklich nur eine komplette Kopie des ersten Teils war. Aber müsst ihr euch nicht angucken.
Er spielt dann auch wieder Famke Janssen mit?
Ja, die wird ja umgebracht.
Im dritten Teil?
Ja, ja. Nicht von ihm. Das ist ja die, was man übrigens auch im Trailer sieht, sonst hätte ich es nicht gesagt.
Nee, aber das musstest du jetzt auch sagen, weil als du nämlich sagtest, ja, weil sie beschuldigen ihn, seine Frau getötet zu haben, da war ich schon so, na, Carsten sagt noch gar nicht, dass das ein Spoiler ist.
Ach so, nee, aber wir sind, also erstmal, wir sind nicht, es gibt Spoiler und wir sind. Es gibt einen sinnvoll, dass man vor Spoilern Angst hat, und es gibt völlig idiotische Spoiler-Angst, wo man dann praktisch nur noch sagen kann, der spielt mit und der Filmtitel ist, guckt ihn euch an, sondern das passiert in den ersten 5 Minuten, dass die Frau gebracht wird. Man sieht es sofort im Trailer, und das ist nicht, worum der Film geht im Grunde. Also, dass seine Frau, beziehungsweise darum geht's, aber das ist kein Spoiler, der in irgendeiner Weise den Sehgenuss verderben würde.
Das habe ich auch nicht wirklich erwartet, um ehrlich zu sein. Nee, also Taken werde ich mir den dritten auch nicht angucken, glaube ich. Weil, wie du schon sagst, der zweite war ja auch schon mehr, mal davon abgesehen, so von wegen, oh, es ist komplett anders. Diesmal ist er getaked worden, so in dem Sinne. Es ist ja, naja, wenn man in der Stimmung ist, kann man sich das nochmal geben. Aber was du eben sagtest, der andere, hier Kraftidioten oder was? Mhm. Das finde ich, klingt ganz interessant. Einer nach dem anderen heißt das Ding bei uns hier in Deutschland.
Ah, und wann kam er raus?
20. November letzten Jahres.
Guck.
Also ist noch gar nicht so lange, dann ja gut, im Februar letzten Jahres in Berlin auf Berlinale, wird das denn? Was weiß ich, wo sie ihn da gezeigt haben. Aber 20. November. Also der, finde ich, klingt interessant. Ich mache auch Skarsgård, den Schauspieler. Den mag ich auch.
Eben. Okidok, ich würde sagen, wir haben die 2 Stunden bald wieder voll.
Aber ich wollte doch noch einen.
Ja, Entschuldigung, ja, oh mein Gott. Oh Gott. Den besten Film wahrscheinlich. Oder auf jeden Fall einer von mir am sehnlichsten erwartete Film. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, werde ihn mir aber angucken. Ich bin gespannt, Carsten. Ohne zu spoilern, hau rein.
Ja, also spoilern kann man bei dem Film nicht wirklich, weil der Film basiert halt nicht darauf, wie, keine Ahnung, auf irgendeinen Twist oder so. Der Film ist ja mehr so eine Situation, wo man eigentlich dabei ist und dann artig zugucken kann und eher die ganzen Situationen und die Leute und wie sie miteinander agieren. Das ist ja quasi das Herz des Films, ja, würde ich sagen. Aber okay, was ich meinte, ist Birdman. Der Film ist ehrlich gesagt schon relativ alt. Das erkennt man daran, dass der halt irgendwie letztes Jahr im Oktober oder November in den USA lief auf Amazon Instant Prime. Gibt es den, glaube ich, schon, wenn ich mich richtig erinnere, oder man konnte ihn vorbestellen für nächste Woche oder so, aber er kommt erst jetzt in die deutschen Kinos und der hat so einen komischen Untertitel, diesmal aber nicht nur in Deutschland, sondern auch schon das Original hatte irgendwie den Untertitel The Unexpected Virtue of Ignorance. Und gut, also worum es in Birdman geht, ist eigentlich relativ schnell erzählt und jetzt beim Erzählen wird schon irgendwie klar, dass was ein Hauptaspekt des Films ist, denn es geht um Michael Keaton, der war früher so ein Superheldendarsteller, er hat einen Superhelden verkörpert mit dem Namen Birdman und er hat einander mal abgelehnt, nach den dritten Teil noch von Birdman zu produzieren und damit eine offensichtliche super große Hollywood-Karriere nicht genommen, die er hätte nehmen können. Oder Hollywood-Karriere ist vielleicht falsch, aber er hätte halt noch viel mehr Geld verdienen können, als er es jetzt tut. Und jetzt versucht er nochmal groß rauszukommen, aber weil er ja Schauspieler ist und ihm diese Schauspielkunst auch wichtig ist, versucht er es am Broadway, also mit einem Theaterstück am sogenannten Broadway. Das muss nicht immer am Broadway sein, ist immer sehr kompliziert. Aber kurzum, er will einen Roman verfilmen. Und zwar der Roman hieß, ich glaube, Was wir sagen, wenn wir über die Liebe reden oder so, von irgendeinem für mich unbekannten Autor, aber da kann ich auch einfach nur naiv und ungebildet sein. Und das hat er selber zu einem Theaterstück verarbeitet und will das halt produzieren. Und der Film basiert auf diesen, ich sage mal, 1-2 Tagen vor der Premiere des Films, des Theaterstücks und spielt auch die ganze Zeit mehr oder weniger in diesem Theater und an der Straße vor dem Theater und in der Kneipe neben dem Theater, also ist alles sehr nah. Warum ist das zeitlich alles so eingeschränkt und alles so räumlich auch so eingeschränkt? Also man sieht die Bühne und hinter der Bühne und wie das Theater so aufgebaut ist. Weil, und das ist halt so ein Kicker von dem Film, er ist völlig schnittfrei. Also es gibt eine stetige Kamera, die fährt die ganze Zeit mit. Sie verfolgt sehr lange Michael Keaton oder irgendwelche Schauspieler. und es gibt keine Schnitte, also zumindest keine offensichtlichen. Wenn man dann natürlich so mit Nerd-Auge drauf guckt dann, und dann immer so ein bisschen mitdenkt, oh, jetzt könnte eigentlich ein Schnitt gewesen sein. Also so klassische Szenen wie jemand geht in einen Raum und in dem Raum ist kein Licht an und da ist es halt ganz dunkel und er schaltet dann so eine Sekunde später das Licht ein, dann gab es dann so für einen kurzen Moment ein komplett schwarzes Bild, wo man halt super so einen Schnitt unterbringen konnte. Oder wenn ein Schauspieler sehr dicht an der Kameralinse vorbeigeht und man dann so einen Moment nur seinen Ärmel sieht, wo der Ärmel quasi das gesamte Bild einnimmt, da könnte man natürlich auch durch mit ein bisschen Hilfe von Tricktechnik und geschickter Arbeit einen Schnitt einbauen. Aber das ist schon alles sehr gut versteckt und da wird alles ausgenutzt und nach einer Zeit hat man wirklich so das Gefühl, mittendrin zu sein. Also man denkt wirklich, man rennt die ganze Zeit hinter dem Michael Keaton hinterher und weil auch die immer wieder dieselben Räume vorkommen, hat der Film eine unglaubliche Nähe. Also das finde ich, fand ich toll. Und das ist ein Aspekt vom Film, der irgendwie, das wird so als Gag verkauft, aber das kommt gar nicht so dick rüber, fand ich. Es macht einfach nur Spaß, dazu zu gucken. Und ich war ständig irgendwie im Bann, weil ich halt immer irgendwie wissen wollte, oh, wie geht's jetzt weiter? Und jetzt geht er hier um die Ecke und so. Das ist irgendwie einfach spannend zuzugucken. Der andere Kick, der diesen Film hat, also man merkt ja schon mit, Michael Keaton hat ja früher mal Batman gespielt und Birdman und Batman ist jetzt nicht nur vom Begriff sehr nah, auch klar, die Annäherung da ist, ist es auch irgendwie gewollt. Da spielen auch noch ganz viele andere berühmte Schauspieler mit, die entweder sich selber spielen oder wie soll ich das sagen, oder irgendwie komische Kopien vermutlich ihrer selbst spielen. Also zwei würde ich da super gerne besonders hervorheben, weil ich sie beide überraschend großartig fand. Ganz einfach, weil die halt so Charaktere verkörpert haben, die so ungewöhnlich sind, die man selten in Filmen sieht oder generell selten sieht. Das eine ist der Produzent oder der Manager oder ich keine Ahnung, der hat so eine Rolle eher hinter der Bühne. Ist kein Schauspieler und hat mehr so eine Management- und leitende Funktion. Also die wird gespielt von Zach Galifianakis. Und den kenne ich ja eigentlich nur als lustigen Typen von Hangover, aber da spielt er den absolut glaubwürdig. So ein Manager-Typ, der leider ist er nicht die ganze Zeit am Telefon, aber so würde man ihn sich vorstellen. Er hat ständig hohen Blutdruck, regt sich über Sachen auf und versucht halt dieses Theaterstück mitzuproduzieren. Und ist so ein bisschen wie der Vater in Wolf of Wall Street, wenn ihr wisst, wen ich da meine, da diesen Typ mit der hohen Stirn. Egal. Und die zweite Person, die man auf alle Fälle auch erwähnen muss, wahrscheinlich noch viel mehr, ist Edward Norton. Edward Norton spielt da einen Schauspieler, vermutlich wieder sich selber, das ist eigentlich mir gar nicht so richtig klar geworden, der eine Rolle in diesem Stück spielt. Und Edward Norton hat so ein paar Probleme, denn er ist halt irgendwie eher ein Unsympath, ja, also ihm macht's nichts aus, was andere Leute über ihn denken. Und er lebt nur so richtig für die Bühne. Und naja, sonst wäre jetzt ein bisschen gemein, das nicht zu erwähnen. Emma Stone spielt die Tochter von Michael Keaton und das auch sehr gut. Ich will da jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen, aber hat auch eine interessante Rolle. Und alle Schauspieler, die da auftauchen, denen wird auch viel Raum gegeben. Also die haben immer eine schöne Hintergrundgeschichte zu erzählen. Oder naja, sie erzählen sie ja nicht direkt in der Kamera. Das kommt dann immer in Gesprächen raus oder in Gesprächen über die Schauspieler. Und das ist einfach toll zuzuschauen. Und der ganze Film, ich meine, er hat ja irgendwie, ist für 7 Oscars, glaube ich, nominiert, ist auch wirklich spannend, auch für jemanden, also ich hab ja von der Schauspielkunst keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung, wie ein Theaterstück produziert wird und dieses Theaterstück, so wie es produziert wird, man sieht irgendwie eine Küche und ein Bett, ja, also es ist auch nicht irgendwie besonders opulent, das macht aber alles Spaß zuzugucken und ich fand ihn erfrischend, er ist irgendwie nicht prätentiös oder versucht irgendwie besonders intelligent zu sein. Naja, es gibt noch einen anderen Kicker bei dem Film, den ich jetzt nicht vorwegnehmen will, den man aber, glaube ich, schon im Trailer auch gesehen hat, der aber, finde ich, fast keine Rolle in dem Film spielt. Gut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt und habe es noch irgendwie spannend gelassen und ich fand ihn super und wenn er irgendwie den besten Film für den Oscar für den besten Film bekommt, obwohl ich die meisten anderen Oscar zumindest Nominierten nicht gesehen habe, muss ich sagen, Birdman ist wirklich eine einsame Klasse.
Ich glaube, du hättest sonst was erzählen können. und ich würde ihn trotzdem gucken.
Wieso? Also, weil du einfach Michael Keaton.
Weil im Trailer ist dieser Special Effekt mit einem Superhelden kommt und er denkt, yes, Comic-Verfilmung.
Nein, also. Ja, es ist wirklich, also ich mag Michael Keaton sehr. Ja. Und als ich den allerersten Trailer, deswegen, wo du sagtest, das ist schon ein bisschen älter und so, von wegen der allererste Trailer, wo man das halt sieht, wo das, was Philipp gerade meinte, ja quasi er durch die Stadt irgendwie läuft und der ihm ja quasi folgt. Ich weiß nicht, ob das auch nur ein Teaser war damals oder so. Da war ich schon so, scheiße.
Also, wo Birdman ihn folgt.
Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht so aussprechen.
Erwarte nicht zu viel davon.
Nein, aber ich habe das gesehen. Es war wirklich so dieses, und ich war so, ey, Michael Keaton, das Ganze. Ja, also du hättest, wie gesagt, erzählen können, was du willst. Ja. Ich will ihn auf alle Fälle sehen.
Ja, aber fairerweise erwarte einen Film, in dem es um die Produktion eines Theaterstücks
geht. Nee, das ist mir klar, dass das kein Superhelden-Ding, das ist mir vollkommen klar.
Nee, rede erst so zu Ende. Mir ist nur gerade was eingefallen, was ich mir auf meine Notizen geschrieben habe. Aber sorry, erzähl erst.
Du machst dir Notizen? Das ist ja
so Stichworte.
Ja, das merke ich gerade. Ich bin hier sowieso nicht anständig vorbereitet auf den ganzen Dreck. Aber was ich klasse finde...
Dreck, ich also jetzt.
Was du gerade erzählt hast, was ich überhaupt nicht wusste, ist dieses No-Cut. Also, dass sie versuchen, den Eindruck zu erwecken, als ob die gar kein Cut ist. Das wusste ich gar nicht.
Ja, es ist großartig. Also,
das finde ich natürlich auch interessant. Darum werde ich dann auch mal...
Eine Sache, um diese Epischheit dieser Produktion noch irgendwie zu unterstreichen, weil ich mir schon sehr schwer vorstelle, irgendwie so einen Film zu produzieren, in dem es halt keine Schnitte gibt, ja. Das Ganze spielt in New York. Und anders als andere Filme, wo man irgendwie, weiß ich nicht, New Yorker Skyline irgendwie durch ein Fenster sieht, ja, spielt das Ding wirklich in New York. Also, wenn die das Theater verlassen, stehen die auf der Straße vor diesem, und du kannst auf Google Street View gehen, wo das Theater steht, und du siehst genau die Straße, wo er entlang geht. Es passt nicht alles so hundertprozentig. Er geht über den Times Square. Ich frage mich, wie das gedreht worden ist. Er geht über den Times Square, riesige Touristenattraktion, hunderttausende von Menschen, und dort haben sie gedreht. Das sind so Sachen, in so einer Kneipe waren sie, wo ich mir denke, boah, das ist auch noch irgendwie, weißt du, ich mag das irgendwie, wenn Leute sich so irgendwie was vornehmen, was auch schief gehen kann, ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, haben die Leute als sie dieses Drehbuch oder das Skript oder wie auch immer das in der Produktion, also bevor es tatsächlich gefilmt wird, sich das durchlesen und dann so durchdenken und so, oh, passt, geht das wirklich? Ja, so fliegt uns das nicht um die Ohren und kostet das nicht 100 Millionen und muss 18 Mal neu gedreht werden. Und weiß ich nicht, diese Anspannung sieht man dann auch allen Schauspielern an. Die wissen halt, dass sie vermutlich nicht jede Szene 20 Mal neu drehen können. Deshalb habe ich so das Gefühl, geben sie sich noch mal mehr Mühe und so. Und das, finde ich, ist noch so ein Aspekt von dem Film. Und ich meine, da sind auch keine Anfänger, ja. Alle, die da sind, ja, also die haben ja mindestens schon 4-5 Filme in der Tasche, also auch größere Produktionen. Und das muss ich sagen, merkt man dem Film auch an. Und aber ich will auch nicht zu viel zu erzählen. Also toll, also ich kann ihn nur empfehlen.
Ist schon zu spät, du hast eine ganze Menge erzählt, aber ich freue mich auch richtig drauf. Also,
ja, ich hoffe, ich habe jetzt den nicht zu toll gemacht.
Nein, also ich doch, hast du.
Oh, scheiße, ja, dann kann ich es mir schon vorstellen. Nächste Woche heißt es dann, nö, der ist ja gar nicht so toll.
Ja,
und was genau, erzählst du da immer, war jetzt genauso gut wie The Guest.
Der Carsten wieder. Nee, also muss ich sagen, du hast meine Vorfreude tatsächlich noch gesteigert. Und ich werde dich persönlich dafür verantwortlich machen, wenn die nicht mindestens mit Leichtigkeit übersprungen wird von dem Film quasi.
Ja, also meine Adresse ist Hauptstraße 123 in 80419 München.
Musterhausen.
Sollte einfach zu finden sein.
Genau. Das ist das rote Haus.
Ich bin gleich da.
Okay, ich würde sagen, es sei denn, der Blitz gibt es auf derblitz.de, ne?
Auf derblitz.de findet ihr alle Links, wo ich zu finden bin. Das heißt, auf Facebook bin ich vertreten, auf Google Plus und auf Twitter. Und halt auf YouTube.
Ja, aber auf der blitz.de, da ist ja wirklich nicht viel zu sehen. Also,
nee, genau. Also auf blitz.de ist tatsächlich nur die Visitenkarte mehr, dass du weißt, dass der Blitz auf facebook.com/derblitz zu finden ist, auf twitter.com/derblitz und auf Google Plus, keine Ahnung, findet mich unter der Blitz. Und auf YouTube bin ich youtube.com/derblitz.de.
Oh, shit. Shit.
Mehr ist auf der Webseite.
Herzlich willkommen aufgeploppt.
Hast du gerade mein Video angemacht oder was?
Nee, ich habe gerade deine Seite gecheckt und dann auf den YouTube-Link geklickt.
Dann kommt mein Trailer.
Und von deinem Akzent würde ich eher glauben, dass du eher aus dem süddeutschen Raum kommst,
Ja, er kommt
kommst,
aus
oder?
Bayern, eindeutig. Genau,
logisch.
Okay, das hört man. Das finde ich, hört man schon. Hast du schon einen starken Akzent?
Finde ich. Also ich behaupte immer, ich rede erstklassiges Hochdeutsch, aber anscheinend nicht.
Weißt du, das behaupte selbst ich. Ja, aber ja, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich finde ja, die nördliche Fraktion spricht ja schon mal ein sehr gutes Hochdeutsch, aber du hast schon ein Lokalkolorit, eine Einfärbung, die mir übrigens sehr sympathisch ist. Ich mag ja die Hamburger. Meine Mutter kommt daher. Von daher, wenn ich früher gefragt habe, was gibt es zu essen, hat sie gesagt, Schwischit mit Dill.
Ich hätte gedacht, sie hätte gesagt, Hamburger. Oh Mann, das gibt mir so eine Mühe hier.
Wahnsinn.
Der Witz ist, übrigens, das ist mir aufgefallen beim Blitz, dass er das auch immer sagt. Das finde ich sehr sympathisch, weil dafür werde ich andauernd doof angemacht, dass ich das inflationär benutze. Aber
was denn jetzt? Moment mal, was?
Dass ich der
die
Witz
Redewendung,
ist, der, die Redewendung der ist mir Blitz heute schon ist. Bei dir aufgefallen, auch lieber Blitz.
Ja, ich habe einige Redewendungen, die ich immer gern und häufig benutze.
Ich auch.
Es tut mir auch leid. Also ihr könnt das jetzt auch nicht sehen. Ich bin auch immer ein Fan der Airquotes. Ich mache immer Gänsefüße
in die Luft.
Ist tatsächlich so, ja.
Auch das mache ich gerne. Der Witz ist, Carsten, ich lache nicht drüber, aber ich weiß, dass unsere Hörer lieben diesen sehr. Die lachen, vielleicht lachen sie nicht mit dir, aber sie lachen auf jeden Fall. Aber worauf ich mich freue, ich freue mich auf die nächste Folge und ich bin echt sehr gespannt, wie Carsten Stranger by the Lake fand. Und was er zum Ende sagt, bin ich sehr gespannt. Und generell, was er von dem Film handelt. Der Film spielt übrigens die ganze Zeit an dem See. Das möchte ich noch vorweg sagen.
Ah, das
sagen.
Ist ja schön.
Bin mir nicht sicher, ob das jetzt besser oder schlechter macht.
Es ist ein Kammerspiel in einer wunderschönen Umgebung. Also es gibt was Schöneres, als in Südfrankreich an irgendeinem schönen See am Strand zu sitzen, sozusagen. Ist doch herrlich. Zu dieser kalten Jahreszeit. Okay, genug geredet. Lieber Blitz, vielen Dank. Ich glaube, wenn wir mal wieder so eine Serienfolge oder wenn ein neuer Superheldenfilm kommt, der die Runde macht, dann holen wir uns den Blitz als Special Guest, weil der weiß, wovon er redet. Der kann uns dann gleich aufklären, auch immer, was, inwieweit das dem Heft entspricht oder wo die Fehler gemacht wurden.
Nee, das ist ja.
Also, was mir aufgefallen ist, Philipp bestimmt da einfach schon so drüber. Ich hoffe natürlich, dass du das überhaupt machen willst. Also.
Also ich ganz ehrlich...
Einladen, ich habe nicht gesagt, er muss kommen, ich habe gesagt einladen.
Ach so, habe ich das also, total falsch verstanden, sorry.
Ich bin sehr gerne wieder mit dabei, weil ich natürlich auch hoffe, dass du dein bestes Material eigentlich fürs nächste Mal aufgehoben hast, wenn ich dabei bin.
Ja, das
also,
wird immer besser.
Wenn du ein bisschen mehr Vorbereitungszeit hast und ein bisschen was zu googeln, ne, also ich setze auf dich, Carsten, da geht bestimmt noch einiges.
Okay, ja.
Okay. Ansonsten kann ich sagen, am 26. Februar läuft Kingsman an.
Oh, das ist ja von diesem blitzgescheiten Regisseur.
Clever gemacht. und von dem ebenso blitzgescheiten Autor, weil der Typ hat ja Kick-Ass geschrieben.
Oh ja.
Das ist von Mark Miller, wie man das auch aussprechen mag. Deswegen, das ist auch eine Comic-Verfilmung, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. The Secret Service beziehungsweise Kingsman.
Ach, den, boah, super geil, habe ich den Trailer gesehen. Hammer krass, wie der Typ da ich wollte Parapluie sagen, aber das wäre das holländische Wort, mit dem Regenschirm mal eben so ein paar Jungs platt macht.
Hammer ganz genau. Geil. Also da setze ich auch ganz große Stücke drauf. Deswegen, aber ich wollte eigentlich sagen als Einschränkung, also ich komme sehr gerne wieder, aber warte doch erstmal ab, wie das Feedback ist.
Nee, wir kümmern uns generell nicht um Feedback. Wir machen das, worauf wir Lust haben. Das ist die Erfolgsformel dieses Podcasts.
Und bei Erfolg hast du gerade wahrscheinlich die Airquotes gemacht, ne?
Nee. Ich glaube, dass die Leute, die haben vieles mitgemacht in der Zeit. Und ich meine, guck mal, wir haben Carsten darf weiterhin Witze machen. Wenn das nicht genügend sagt, wie wir unser Ding durchziehen, dann ist doch, dann weiß ich es auch nicht. Also ich würde sagen, tschüss und vielen Dank nochmal, Blitz, und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Immer wieder gern. Ich wünsche euch was.
Tschüss.